bitte so filmen, dass die Uhr von Veggie drin ist.
Nicht mal mehr.
Damit der Sponsor drin ist.
Ja, das ist wichtig.
Flickflack.
Flickflack-Uhr, kennst du das noch? Er beginnt mit M.
Karl Thomas Rummenigge.
Boah, ey, jetzt ohne Scheiß, jetzt wird's direkt. Du gehst heute direkt in die Vollen. Es ist Weihnachtsfeierwoche, muss man ja auch sagen. Ne?
Ja, Freitag wird angegriffen.
Stimmt, boah, die früheste Weihnachtsfeier aller Zeiten. Hm?
14.11.
Aber Weihnachtsmärkte haben schon auf.
Ja, es läuft schon Werbung im Fernsehen mit Weihnachtsatmo.
Und hier ist auch Weihnachtsteller.
Sind am Freitag schon Weihnachtsmärkte hier in Köln? Ja, das wäre natürlich ein schöner Anlass.
Das glaube ich nicht.
Doch, es beginnen, glaube ich, jetzt am Wochenende beginnen die Weihnachtsmärkte. Ja. Ich habe jetzt schon gesehen, in Dresden habe ich so ein Weihnachtsdorf gesehen. In Dortmund ist, glaube ich, der erste schon auf. Also, ja.
In Köln dann wahrscheinlich am
Schokoladenmuseum. Guck mal, ob wir noch so eine Bahn kriegen, so eine Eisbahn zum hier mit dem
Eisstockschießen.
Genau. Das war ja
das,
immer
das funktioniert Stadion. Ja wunderbar als Teambuilding-Maßnahme bei genau. uns auch. Das eskaliert ja sonst.
Mit Alex Klich und Sönke Sievers, ne? Mein lieber Herr Gesangverein.
Jetzt müssen wir natürlich unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitnehmen. Wir haben tatsächlich schon mal auf einer Weihnachtsfeier Eisstockschießen gemacht, genau. Vor einigen Jahren in einer großen Gruppe. Das und sagen wir es mal so, es hatte einen großen sportlichen Ehrgeiz auf beiden Seiten.
Ganz genau. Und man kann schon sagen, dass die Haupt-Aggressive-Leader Alex Klich und meine Wenigkeit waren. Ja. Was sich dann später im Streuselkuchen-Gate auch niedergeschlagen hat, also mir ja die ganzen Streuselkuchen weggegessen hat in Duisburg.
Aber man muss sagen, am Ende habt ihr euch die Hand gereicht und wir hatten noch einen wunderbaren Abend.
Oder?
Ja.
War super. Ja,
das, was ich erinnere. War schön. Ja, ich freue mich auf Freitag und heute natürlich auch auf unseren dann weihnachtlichen Podcast.
So viel Harmonie, ist das nicht schön?
Genau. Der Hai stellt am Pulverturm. Habe ich seit ein paar Stunden die ganze Zeit im Kopf. Wo ist eigentlich dieser Pulverturm?
Straubing.
Hm? Das ist ja so, das müssen die Leute zu Hause mal wissen. Wir machen dann Werbung auf Sendung für Eishockey. Ich kenne natürlich die Hai, ich gucke ja auch. Also, aber ich weiß nicht, was der Pulverturm ist. Dann sagt der Bucky mir das aufs Ohr und ich sage es einfach 1:1 nach. Auf Sendung. Das ist Vertrauen, oder?
Habe ich mir natürlich abgeschaut vom Veggie. Ich habe ja auch keine Ahnung vom Eishockey, aber ich habe ja bei Veggie gelernt, der Pulverturm steht in Straubing und der Hai stellt und deswegen stellt der Hai am Pulverturm.
Einfach nur Weltklasse.
Ja. Also ich meine, mit so viel Harmonie, mit so viel Wissen und Unwissen, also das kann heute nur...
Die beste Folge aller Zeiten werden.
Getränk in die Hand, das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten zu Folge 91 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport und von wegen weihnachtlich. Hier in Köln ist noch gar nichts mit Weihnachten, solange nicht der 11.11. war. Wir sind einen Tag vor dem 11. im 11., also vor dem Sessionsbeginn im Karneval. Und da vorne sitzt der Mann mit dem starken Nervenkostüm, trägt privat auch gerne das Adamskostüm unter dem Motto Make a Love, not War, Thomas Wagner. Der nächste könnte auch im Karneval als Kommentator arbeiten. Durch ihn würde Karneval dann nicht zum Confett Cup, sondern zum Confetti Cup. Bei ihm sprühen die Funken bei Christian Straßburger.
Alaaf.
Und das Thema Karneval sorgt bei ihm nur für drei Gestirnrunzeln. Er zapft sich lieber einen frisch gebrühten Kamelletee. Yannick Barkic.
Schönen guten Morgen, hallo.
Mein Name ist Tobi Schäfer und
du bist die Jungfrau bei uns im Dreigestirn.
Was gibt's noch? Bauer und Prinz.
Prinz, Bauer, Jungfrau. Mhm.
Gut. Und eine Jungfrau ist ja oft ein Mann da.
Ja, klar. Immer.
Ist immer ein Mann. Okay. Immer. Ob das jemals aufgebrochen wird?
Das ist die Frage. Das ist schon sehr konservativ, Karneval in Köln, in den Gremien.
Geht jemand feiern morgen?
Leider nicht.
Nee.
Guck doch mal kurz rein.
Ich hab's zu tun. Wo guckst du rein?
Wie fandet ihr eigentlich das Intro gerade?
Ja, ich wollte schon sagen,
euch was aufgefallen?
Grausames Intro, oder? Was ist denn da eigentlich los in der
Produktionsstraße?
Ja.
Was ist da im Intro?
Ja, wir haben Feedback bekommen zu unserem Intro, dass es dann doch ein etwas veraltet ist, glaube ich, beziehungsweise dass man mal so einen neuen Anstrich braucht.
Habe ich tatsächlich auch von Kollegen gehört, jetzt bei einer Produktion am Wochenende, da hieß es auch, Mensch, ey, der Podcast ist so super, aber wollt ihr nicht mal das Intro ein bisschen aufmotzen?
Ja, finde ich auch sinnig. Finde ich sinnig.
Ja, aber wenn man das
Intro machen. Viele Podcasts, die auch schon lange auf dem Markt sind, machen einfach mal so ein neues Intro.
Ein Relaunch meinst du zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel nochmal einen frischen Anstrich. Das ist wie wenn man im Wohnzimmer mal eine Wand tapeziert oder so. Einfach mal was Neues.
Okay.
Ja, also.
Also ich bin zufrieden mit unserem Intro.
Oder Karneval mal ein anderes Kostüm ausprobieren.
Ah, oder immer dieselbe Erfolgsjacke tragen.
Ja, aber wer macht das Intro denn?
Ja, keine Ahnung.
Das haben wir ja nicht gemacht. Das haben ja andere gemacht, die das können. Ne? Also neue Musik, neue Inhalte, neue Zitate rein. Ich meine, Wegi hat in der Zeit ja schon tausende weitere Interviews geführt, die man zitieren kann, genau. Bei mir nimmt man einfach irgendwas, wo ich schreie. Bei Bucky kann man aus der Doku irgendwas nehmen, ja. Kurz vor knapp zum Beispiel.
Pulverturm. Gestellt.
Ja. Und Tobi, oder? Da gibt's ja auch, kannst du einiges noch nachsprechen.
Vielleicht kann sich Dieter Bohlen mal dran setzen. Er hat damals schon das Sportschau-Intro gemacht, das in den 80ern.
Hat er das?
Ja. Mhm. Das in den 80ern, das war von Dieter Bohlen.
Ja. Mhm. Ja. Dieses das Zackige, wo man so ins Stadion reinfliegt. Ja.
Vom Sportstudio ist doch auch von irgendeinem. Ist das nicht dem. Ist das hier nicht dieser. Dem Jack White oder wie heißt der?
Das weiß ich nicht. James Last,
genau.
Der ist, glaube ich, nicht.
Aber das Sportstudio-Intro ist zum Beispiel auch immer noch dasselbe von der Musik her, ne? Oder?
Ja, sie haben es ein bisschen erneuert.
Gut.
Naja.
Also wer uns eins macht, vier so scharfe Senf oder sowas, die können ja mal nachgucken, ne?
Wenn die gerade dafür Gedanken haben in Saarbrücken, sprechen wir später noch drüber.
Komponist Thomas Reich war es, dass wir das mal kurz noch haben mit Sportstudio.
So, wir beginnen mit einer anderen großen Baustelle in der dritten Liga, wo es brennt, sagen wir es mal so. Wir gucken nach Ulm. Sportlich absolute Talfahrt. Mit dem neuen fest installierten Trainer Moritz Glasbrenner gab es jetzt die 5. Niederlage in Folge mit insgesamt 19 Gegentoren. Und was ganz frisch jetzt dazugekommen ist ein Hilferuf der Kapitäne Joe Reichert und Ortak, die sich an den Aufsichtsrat gerichtet haben und gesagt haben, wir müssen hier mal eine Reißleine ziehen. Es ist schon kurz nach 12, wir brauchen eure Hilfe. Das Verhältnis zwischen Mannschaft, Trainer und Sportchef ist total zerrüttet. Tut was. War jetzt leicht paraphrasiert, war natürlich ein etwas längerer Brief, der eigentlich auch nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte. Ist er aber. Und deswegen können wir auch drüber sprechen.
Ja, also wir haben ja, glaube ich, schon mal letzte Woche ordentlich da was zu gesagt. Jetzt wird es ja noch dramatischer. Ich glaube, so ein Spiel wie gegen Rostock, das ist dann auch so ein öffentlicher Hilferuf von einer Mannschaft, die ich natürlich auch trotzdem mit reinnehmen muss. Also ein bisschen Fußball spielen etc. Und vielleicht über den Dingen stehen dann in den 90 Minuten. Das sollte man von Profis schon erwarten können. Nur insgesamt merkt man einfach, da stimmt gar nichts mehr. Das hat sich, glaube ich, seit Jahren jetzt oder seit zumindest anderthalb Jahren hat sich das so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, hat sich krass nach unten entwickelt. Einmal Insolvenz und zurück, kann man fast sagen. Die haben sich da, also ich habe einen Wäschekorb voll Reaktionen, wahrscheinlich alle, nachdem wir über Ulm gesprochen haben, bekommen. Und wenn man das alles mal so zusammenrechnet, dann hat man das Gefühl, da hat sich jemand so ein Schlaraffenland gebaut. Und sich seine Freunde und Kumpanen zusammengestellt, um dann im Prinzip richtig schön mit einem Hauruck-Verfahren den Verein vor die Wand zu fahren. Die Rede ist von Thiele, also das wird überall gesagt und irgendwann, wenn man dann auch mal in die Mannschaft reinhört, sind das ja keine Gerüchte mehr. Ich glaube, dass da ein Rücktritt allen guttun würde, ihm wahrscheinlich auch. Ich meine, da musst du in den Sadomaso-Keller, wenn du da irgendwie wenn du darauf Bock hast. Aber ich glaube, das ist nicht das Einzige. Da müssen alle Steine umgedreht werden und wie man gesehen hat, Reichert und Ortak, denen liegt was am Verein. Die haben jetzt da, glaube ich, sozusagen einen Flock reingehauen und es wird, glaube ich, nicht mehr viel so bleiben, wie es mal war.
Ich finde diesen öffentlichen Brief in Anführungsstrichen an den Vorstand oder an den Aufsichtsrat, das ist für mich eine einzigartige, wie nennt man das denn, Aktion. Also das habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, Weggy. Du bist ja viel länger dabei als wir.
Das gab es mal in den 80er Jahren vom 1. FC Nürnberg. Die wollten, dass der Trainer höher weggeht. Die haben auch so einen öffentlichen Protest gemacht und der Präsident hat aber den Trainer gestützt, hat die alle rausgeschmissen. Hier Rudi Kargus, Horst Weirich und da kamen die ganzen Jugendspieler mit Reuter und Krahammer. Also der hat da festgehalten und dann sind die sogar aufgestiegen in dem Jahr noch. Also das ist so ein bisschen für mich vergleichbar.
Ja, Wahnsinn. Also das ist... Aber daran sieht man ja auch mal, wie hilflos diese Mannschaft ist. Das ist ja wirklich ein Hilfeschrei nach Hilfe einfach. Ne?
Ja, Helft uns da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht nah genug dran. Und ich finde, dass Thiele seine Verdienste hatte beim Aufstieg und er hat ganz große Aktien beim Runtergehen. Aber so ganz aus der Ferne habe ich ein ganz ungutes Gefühl dabei. Also dieses... Wir schreiben jetzt einen öffentlichen Brief und das kommt, also das wird dann irgendwie, wer auch immer, durchgestochen und das ist alles der Thiele schuld. Das ist mir, also das macht mir ein ganz komisches Gefühl und das ist mir auch viel zu einfach. Guck dir mal diese Mannschaft an, was da für erfahrene Spieler dabei sind. Also das kann normalerweise auch nicht sein, dass du dich so willenlos abschlachten lässt und dann so, ja, das ist alles der und der schuld. Also da hebe ich warm ein bisschen meine Hände, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe es ja auch gesagt, also von der Mannschaft darf man auch erwarten, muss man erwarten als Profis in der dritten Liga. Und da sind ja wirklich, wenn man die Startelf sich alleine anschaut, die haben viel Verletzungspech, das gehört noch dazu. Aber die müssen nicht 0-5 gegen Rostock zu Hause verlieren. Dass da was aus der Mannschaft selber was passiert, aber es ist ja gar nichts passiert. Man hat sich da wohl gesagt, wir ergeben uns jetzt. Das Einzige, was wir machen können, uns hier bei diesem Spiel hier öffentlich zu ergeben, die Fans haben sich ja auch abgewendet. Also die haben ja auch gedacht, also Freunde, Thiele in allen Ehren, aber das, was ihr hier bringt, das ist übrigens auch beschissen. Also das ist ein Pulverfass, ja, und... Der Pulverturm steht in Ulm, nicht mehr der höchste Kirchturm.
Aber wenn wir jetzt nur mal einmal drauf schauen, bis in den März hinein war in Ulm in den letzten Jahren eigentlich alles in Ordnung. Die sind zweimal aufgestiegen, die waren punktgleich mit Münster, glaube ich, auf dem Relegationsplatz. Dann Wörle zu entlassen war meiner Meinung nach falsch, würde ich sagen. Obwohl er mit seinem Fußball in der zweiten Liga, das gehört dann auch dazu, jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat. Also das können wir mal, glaube ich, so festhalten. Ja. Dann hat es unter Lechleiter gut funktioniert, die ersten 6 Spiele, 10 Punkte. Hinten raus hat es ganz knapp nicht funktioniert. Dann steigst du in die dritte Liga ab. Manche haben, wir haben das schon bei anderen Vereinen gesehen, ein Problem damit. Jetzt Glasbrenner dann nach 2, 3 guten Spielen wieder zu installieren, da war ich ja eh skeptisch. Aber ich muss auch wirklich mal die Mannschaft in die Verantwortung nehmen. Du hast gerade ein paar Spieler aufgezählt, die da lange dabei sind. Tressel, Cesar und was weiß ich nicht alles. Dann hast du Verletzungspest, aber du hattest Segert, du hattest David. Das sind ja eigentlich alle Spieler, die sich auch ein Stück weit wehren müssen. Und wir haben das ja immer gesagt, wie geil wir das auch finden, dass er auch die DNA lebt. Aber wenn ich jetzt Ortag und Reichert sehe, ich meine, Joe Reichert ist die ganze Zeit verletzt und es war in der zweiten Liga jetzt auch nicht so, dass du gesagt hast, der war da der überragende Mann. Also der war auch Teil des Ganzen mit dabei. Ortag hat als Torwart das Ding jetzt auch nicht vom Himmel geholt und jetzt stellen sich alle hin und sagen, wir haben einen Hilferuf und das ist alles ein Mann schuld. Also ich meine, dann muss der Thiele ja eine Macht da angehäuft haben.
So ist es. Ja. So hört es sich, also so sieht es aus. Er hat die Narrenfreiheit bekommen, sich da sozusagen wirklich dieses Schlaraffenland zu bauen.
Und dann hat vorher keiner mal irgendwo da was oder nee. Ist das jetzt die letzte Eskalation? Puh.
Aber die Frage ist ja, wie stark und oder wie schwach ist jetzt der Trainer, der mit zwischen den Fronten, glaube ich, irgendwo.
Der Trainer ist die ärmste Sau. Ja. Aber wenn dir einer. Entschuldigung, du
wolltest. Naja, wir wollen ihn vielleicht erstmal hören, was er nach dem 0-5 gegen Rostock gesagt hat. Moritz Glasbrenner hier nach dem Spiel.
Das Problem ist, wir lassen uns irgendwie immer die Butter vom Brot klauen. Wir nehmen den Fight in diesen persönlichen Duellen, die Körperlichkeit dieser Fights nehmen wir überhaupt nicht an. Da fehlt uns, wie gesagt, komplett die Mentalität. Wir dürfen uns, sagen wir mal, auf dem Pausenhof nicht ständig den Lolli aus der Hand nehmen lassen. Und das machen wir fast mit ausgestreckter Hand, reichen das dem Gegner noch hin. Und liebe Kerle, im Fußball holen nichts. Unterm Strich sind wir einfach als Truppe viel, viel zu lieb.
Ich kenne ihn nicht, aber der hat sich natürlich super Sätze zurechtgelegt, womit du dann zitiert wirst. Aber es funktioniert ja einfach nicht. Also das ist kein Erfolg. Der Boulevard würde wahrscheinlich Altglasbrenner schreiben. Das ist, du kommst damit ja nicht an. Also das sind ja so Sachen.
Ja, auch, mit solchen Sätzen zerstörst du ja auch eine Mannschaft.
Genau, das relativ ja früh bist du als junger Trainer da und wirfst der Mannschaft, der Öffentlichkeit zum Fraß vor. Das kann ja nicht der Weg sein. Und deswegen glaube ich, dass da diverse Strukturen, diverse Dinge einfach total falsch laufen. Und ja, Joe Reichert in der Zweitligasaison auch ja oft verletzt, Ortag jetzt auch nicht alle Bälle gehalten und sowas. Aber das sind zumindest zwei, die es in vielen Vereinen nicht gibt, die dann sagen, so, wir nehmen etwas wahr.
Das ist es halt. Hier passiert sportlich sind sie vielleicht nicht mehr das höchste Regal, aber sie sind total wichtig als Klebstoff in der Mannschaft.
Alles klar, nur ich erinnere mich, als Wörle gehen musste und wir uns alle angeguckt haben, hat Joe Reichert auch einen Post abgesetzt und hat geschrieben, danke für deine Verdienste und sowas, aber niemand ist größer als der Verein, wir müssen jetzt weitermachen. Da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass alle gesagt haben, was ist denn das für eine Entscheidung hier, den Wörle rauszuwerfen. Ich will damit nur sagen, auch du kannst jetzt sagen, ja, der Trainer und sowas, ich finde das, was er sagt, klingt irgendwie, also da habe ich schon noch größere Phrasen gehört. Ich kann mich doch nicht in einem Heimspiel, also praktisch so sagen, so, jetzt verlieren wir mal 5-0, damit vielleicht was passiert. Also mir kommt die Mannschaft insgesamt, ich bin nicht in Ulm, ich sehe nicht jedes Spiel. Jetzt kann jeder hier sagen, ja, ich hätte mir jetzt 12 Spiele von Ulm angucken müssen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist der Thiele wirklich so durchgedreht wie Nero. Aber mir kommt die Mannschaft ein bisschen zu gut dabei weg, muss ich ehrlich sagen. Das ist eine Talfahrt seit einem halben Jahr, das ist schon atemberaubend.
Jetzt muss man aber zur Verteidigung auch sagen, am Samstag haben ja wirklich die Führungsspieler alle nicht gespielt, weil sie eben verletzt oder gesperrt waren. Ne? Also ein Segert hat nicht gespielt, Reichert, Ortag war nicht dabei. dann.
Aber es waren schon auch noch ein paar Jungs genau, dabei, Chester, die nicht für gute Drittligaspieler
waren. Chester und Dressel waren mit dabei, aber Köller zum Beispiel auch nicht gespielt. Es war schon eine Mannschaft, wo du einfach gemerkt hast, dem fehlen so die Führungsfiguren. Ne? Also wir lassen uns hier gerade abschlachten. Oder vielleicht haben sie dann wirklich auch aktiv gegen den Trainer gespielt. Das gibt's ja auch.
Du hast aber 9 Niederlagen jetzt nach 14 Spielen. Mhm. Du kriegst 33 Gegentore. Du merkst, dass diese Mannschaft auch offensichtlich, auch wegen der Verletzten, gar keine Drittliga-Qualität hat. Also für einen Profifußball, warum auch immer, vor allen Dingen wahrscheinlich eher mental, das wird ein rauschender Untergang, wenn das so, also wenn sie das nicht stoppen, gehen sie runter in die Regionalliga.
Aber es ist doch jetzt alternativlos, es muss ja jetzt was passieren, weil auf der Basis ist ja komplett das Vertrauen jetzt verloren gegangen, zwischen allen Beteiligten. Ja. Also wenn man jetzt sagt, wir probieren es nochmal, kann ja gar nicht funktionieren, weil dieses berühmte Tischtuch ist ja mehr als zerschnitten, das ist ja verbrannt sozusagen. Und jetzt hat man die Länderspielpause, um was zu machen? Um wirklich Leute rauszuschmeißen? Auf nochmal wieder einen neuen Trainer? Oder was ist jetzt die Lösung?
Thomas Wörle steht dann unter Vertrag.
Ey, die haben ja 5 Trainer unter Vertrag. Also einen kannst du einfach reaktivieren. Nee, aber wenn das ausreichen würde, das glaube ich nicht. Also du musst dich jetzt irgendwie in die Winterpause retten. Brauchst ein gutes Transferfenster. Die Frage ist, wer macht denn das Transferfenster? Die Ulmer haben ja völlig verpasst, diesen Aufstieg sozusagen mitzunehmen und da etwas drauf aufzubauen. Du katapultierst dich in den Profifußball, zweite Liga, kriegst ja allein schon an Fernsehgeld knapp 9 Millionen Euro. Und dann musst du ja auch deine Geschäftsstelle sozusagen darauf ausrichten, wohin es gehen soll. Du entlässt den Trainer im Abstiegskampf, weil du sagst, wir würden gerne in der zweiten Liga bleiben. Also hast du ja dieses Gefühl und diese Sehnsucht danach. Aber du musst dich ja auch im Prinzip mitentwickeln und der entwickelt sich ja gar nichts. Du kannst ja nicht gerade in der Hochphase sagen, es macht jetzt nur einer übrigens. Und wo sind jetzt die ganzen Leute? Ich meine, wir kennen ja auch welche, die da Input geben, sportlicher Natur. Dann musst du dir halt noch mehr in die Verantwortung nehmen. Das sind ja gute Leute, es wurden ja gute Leute geholt. Aber das reicht nicht.
Ja, vor allen Dingen, mich erinnert das so ein bisschen an die Zeit, wo sie damals Bundesliga gespielt haben. Da sind sie ja auch durchgereicht worden bis in die Fünftklassigkeit. Es ist ja ganz komisch, weil man einem Ulmer, einem Schwaben ja nicht zuerkennen würde, dass die vielleicht auch alle ein bisschen durchdrehen im Umfeld. Ich war letztes Jahr beim Spiel gegen den FC da, die haben da ein VIP-Zelt hingebaut. Ich bin fast rückwärts aus dem Ding wieder rausgefallen. Richtig geil, also ich habe mich sauwohl da gefühlt.
Wo hast du dich dann dran festgehalten?
Nein, aber vielleicht sind die auch alle ein bisschen übergeschnappt nach der Zeit. Oh, zweite Liga, das wird schon gehen. Und es ist ja ganz oft so, du hast dann auch Leute in den Aufsichtsräten, im Vorstand, die sich auch ein bisschen mit dann sonnen. Vielleicht haben dann die sportlich Verantwortlichen oder der sportlich verantwortliche Thiele auch zu viel Macht bekommen. Vielleicht hat sich der eine der andere auch in der Mannschaft überschätzt, oh, wir sind jetzt alle so geile Fußballer, obwohl wir 2 Jahre noch in der Regionalliga gespielt haben. Und das Gemisch ist, also die wären im Moment der sicherste Abstiegskandidat und natürlich ist so keine gedeihliche Zusammenarbeit mehr drin. Trotzdem, deshalb sage ich das auch, hat mich dieses Ganze, wie das abgelaufen ist, schon ein Stück weit befremdet. Dann hättest du, glaube ich, viel früher schon auch vielleicht entscheidende Stellen mal so informieren müssen. Übrigens läuft hier was schief. Vielleicht hat sich Thiele wie ein Sonnengott aufgeführt, weiß ich auch nicht. Aber klar ist, dass da ja keine gedeihliche Zusammenarbeit mehr möglich ist. Aber das scheint mir schon eine kleine Schlangengrube gerade im Moment auch zu sein. Also wer sich das jetzt antut, wobei ich die Mannschaft nach wie vor trotzdem jetzt nicht so schlecht finde, dass die absteigen muss.
Ich finde die Mannschaft auch nicht schlecht. Die haben gute Kicker dabei, wirklich.
Und die Lösung ist eigentlich offenbar ja nur, so stand es auch, glaube ich, in diesem Brief drin, die Mannschaft braucht jemanden, der ihnen das Gefühl gibt, an sie zu glauben. Offenbar ist das, was ihnen fehlt.
Welchen U19-Trainer haben sie denn noch in Ulm? Wer kann denn da noch?
Ich habe mir wirklich Thomas Wörle aufgeschrieben. Also das ist ja...
Aber der hat doch andere Möglichkeiten.
Das ist natürlich auch ein Risiko, ne? Und ich meine jetzt ganz ernst, der Klaas Brenner hat, glaube ich, 3 Spiele Interims, hat er 7 Punkte geholt. Dann wird er zum Chef befördert und kriegt eine Rasur nach der anderen. Der ist doch jetzt nicht innerhalb von 3 Wochen so ein schlechter Trainer geworden. Und die werden doch auch hoffentlich mal vorher gefragt haben, irgendwie so, wie ist denn das in der Zusammenarbeit?
Können ja, und das ist wahrscheinlich, also das ist jetzt sehr hypothetisch, ja? Aber genau das ist wahrscheinlich nicht passiert. Einer von vielen Schritten, die nicht passiert sind. Mhm. Und das mündet jetzt in so einer Katastrophe.
Bin ich bei dir? Vielleicht ist das wirklich nicht passiert. Vielleicht hat man den einfach so, okay, da setze ich jetzt den nächsten rein, das ist meine Entdeckung. Aber verliert dann eine Mannschaft 4-mal mit so saftigen Abreibungen?
Nee, aber Wege, du musst ja allein, dann kommen wir auch mal zum Schluss. Der Thiele sagt ja, er ist mit Leuten im Gespräch und im Prinzip kurz vor Abschluss. Mhm. Und dann präsentiert er 2 Tage später doch wieder den U19-Trainer. Da siehst du ja, das ist doch alles, das ist doch irgendwie. Ne?
Also ich will den überhaupt nicht freisprechen, um Gottes Willen.
Nein,
also
da sind genug. Ich will auch nicht nur Thiele. Wir haben ja, glaube ich, auch die Mannschaft jetzt genug in die Pflicht genommen, also dass das zu Hause angekommen ist, dass wir nicht nur den Finger auf einen zeigen, aber wir zeigen ihn auch auf einen. Aber ich glaube, da kannst du gerade so die Augen zumachen, dich im Kreis drehen und auf wen der Finger landet, ist nicht falsch.
Nächstes Spiel in Havelse.
Ja.
Das ist mal ein Charaktertest.
Ja. Und du hast in einem Punkt, glaube ich, recht. Das ist das größte Problem, wenn Mannschaften so schnell hochgehen, wenn die Strukturen drumherum einfach nicht mitwachsen. Ne?
Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass man einfach dann auch einen, also als man aufgestiegen ist in die zweite Liga, einen Abstieg auch wieder mit einrechnet und einfach auch Würle nie zur Disposition stellt.
Das hätte ich auch mir denken können, dass das in so einem Verein, siehe Heidenheim, auch klappen kann, ne? Und deshalb sage ich ja, vielleicht sind auch insgesamt die Ansprüche zu hoch und da sollte man jedem sagen, der drumherum ist, im letzten Vierteljahrhundert haben die eine Saison in der zweiten Liga gespielt, ne? Ja. Um das nur mal festzuhalten.
Das Stadion ist auch noch von 1900 Blumenkohl, also da ist eigentlich...
Ja, vom Sprungturm.
Ja, genau, du weißt, wovon wir sprechen, aber ja, ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch passiert. Wahrscheinlich jetzt, wo die Folge draußen ist, sind dann schon irgendwelche Personal-News im Äther. Sagt man das so? Auf dem Äther?
Über den Äther.
Über den Äther.
Pipeline.
Dann sprechen wir jetzt mal mit einem, der hautnah dran war an der Situation in Ulm, denn er hat die Ulmer geschlagen mit 5:0 und ist selber mit seinem Team aktuell ja, wieder richtig in Form. Andreas Vogelsammer ist unser Gast und ist in der Leitung. Fogi, liebe Grüße, hallo, wie geht's?
Ja, nach dem Wochenende geht's mir hervorragend, muss ich sagen.
Ja, endlich mal getroffen. Dann schläft man wahrscheinlich ein bisschen besser als Stürmer auch. Bevor wir über dich und über euch sprechen, weil wir jetzt gerade schon so viel über Ulm gesprochen haben, wie sehr hast denn du das in dem Spiel gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt? Also da ist ja jetzt auch alles so ein bisschen implodiert. War das zu spüren, dass da gerade alles total zerrüttet ist?
Das ist das schon schwer zu sagen, weil ich hatte schon auch das Gefühl im Spiel, dass die jetzt nicht so bodenlos schlecht waren eigentlich, weil wir waren einfach unfassbar gut und wir haben einfach 150 PS auf den Platz gebracht. Ja, dann ist es natürlich, glaube ich, schon gegen uns sehr, sehr unangenehm und schwer zu spielen. Dann nutzen wir halt mit jeder Chance, die wir da mehr oder weniger in den ersten 30 Minuten hatten, haben wir halt das Tor gemacht. Ja, und dann hat man schon gemerkt, dass die Köpfe runtergegangen sind bei denen. Aber ja, was da dann bei denen überhaupt nicht so läuft und warum und wieso, weshalb, warum, ja, das ist von außen immer so, so schwer zu beurteilen. Da ja, bin ich auch nicht, glaube ich, in der Lage, da irgendwie groß was sagen zu können oder zu sollen.
War das denn von Anfang an die Marschroute auch von Brinkmann, euch zu sagen, wir gehen direkt drauf, weil wir wissen, schießen wir ein frühes Tor, gehen da bei denen die Köpfe runter?
Ja, so gehen wir ja in jedes Spiel rein. Dass wir vorne eigentlich drauf gehen wollen, frühe Balleroberungen haben wollen. Er hat uns gewarnt, dass die auf jeden Fall spielerisch deutlich besser sind als der Tabellenplatz oder die aktuelle Form von denen das darstellt und hat uns schon mehr gewarnt davor, als dass er sagt, okay, wir hauen die jetzt einfach weg.
Was ist denn insgesamt, wenn wir jetzt mal auf euch draufschauen? Ich finde, ihr habt, das sieht man ja auch in den Ergebnissen, eine richtig gute Phase. Zu Beginn der Saison waren ordentliche Spiele dabei, da habt ihr nicht getroffen, da habt ihr aber auch viele Verletzte gehabt. Wo waren denn jetzt die entscheidenden Hebel, dass es richtig läuft und dass Hansa auch langsam der Rolle gerecht wird, die wir alle erwartet haben?
Ich glaube, der große Unterschied zu Anfang der Saison ist einfach, dass wir mehr Auswahl in der Offensive haben. Wer alles spielen kann, weil wir doch viele Verletzte hatten, vor allem im Offensivbereich. Und dass wir uns viel, viel mehr Torchancen auch herausspielen und die aber jetzt auch am Ende des Tages konsequent am Anfang auch gleich nutzen. Ich glaube, wir hätten gegen Ulm schon nochmal 1, 2, 3 mehr machen können, wenn nicht sogar müssen. Aber das haben wir die Spiele davor auch, wenn ich an das, vor allem an die Spiele gegen Havelse oder gegen Cottbus denke. Ja, das Ergebnis hat halt dann auch nicht die Leistung beziehungsweise dann auch die Chancenqualität, die wir in dem Spiel hatten, nicht wiedergegeben.
Und einer, der ja, glaube ich, also da guckt man als Fußballfan herzlich gerne drauf, natürlich auf dich auch, aber auf Ryan Naderi. Du kriegst ihn ja tagtäglich mit im Training, siehst ihn in den Spielen, hast ja schon mit vielen Größen zusammengespielt. Ist da jemand gerade auf dem Weg, eine richtig große Fußballkarriere zu starten?
Die Qualität hat er auf jeden Fall dazu. Da bin ich fest davon überzeugt, weil er bringt alles mit. Der ist schnell, kopfballstark, technisch unfassbar, unfassbar gut. Kann laufen ohne Ende. Er hat unfassbar viel Energie. Ist noch dazu ein super Typ, also wirklich. Aber ja, das alles bringt ihm halt auch nichts, wenn er nicht weiter arbeitet und nicht weiter lernen will und sich verbessern will, weil dann bringt ihn das am Ende des Tages überhaupt nicht weiter. Aber wenn er das so macht, wie er es jetzt gerade im Moment macht, ist da schon noch einiges zu erwarten von ihm.
Ich habe auf jeden Fall gehört, dass da schon große Vereine Schlange stehen.
Ich habe hier mitgeschrieben, schnell, kopfballstark, technisch gut, viel Energie. Also es hört sich an wie der junge Andreas Vogelsammer.
Warum der Junge? Warum nicht der 33-Jährige?
Ja, das sowieso auch noch. Jetzt hast du ja am Wochenende dein erstes Tor geschossen. Und das hat mich total beeindruckt, dass du sogar noch wusstest, wann du dein letztes Drittligator geschossen hast. Weil das war ja wirklich, wirklich, wirklich lange her. Also es ist über 10 Jahre, fast 11. Und du kannst ja, glaube ich, jetzt am besten beurteilen, wie sich die Liga auch prinzipiell verändert hat in diesen 11 Jahren.
Ich glaube, dass sie qualitativ schon noch mal deutlich besser geworden ist. Viel, viel mehr Talente, die rumlaufen. Wenn ich das sehe, damals in Unterhaching, wir waren ja mit Abstand die jüngste Mannschaft, glaube ich. Und der Rest in der Liga, das waren halt alles gestandene Spieler, die schon Erfahrung, zweite, erste Liga, dritte Liga schon enorm viel Erfahrung hatten. Und jetzt, wenn man so durch die ganzen Mannschaften durchgeht, sind halt schon sehr, sehr viele junge Spieler auch da. Ich glaube, der Fußball hat sich generell so in den letzten Jahren schon viel darin entwickelt, dass die Vereine viel auf junge Spieler setzen, weil es halt einfach, ja, mit denen kann man halt noch Geld machen, ne? Und mit den alten Säcken, so wie mir, geht das halt so einfach, aber trotzdem ist es wichtig, dass du solche Spieler im Kader hast, im Verein hast, weil die können dir halt die Richtung vorgeben. Die wissen halt, wie der Hase läuft, die wissen, wie das Geschäft funktioniert und was man machen kann, wenn Rückschläge kommen. Und die werden sowieso irgendwann kommen. Man kann eine Saison nicht, in dem Fall bei uns 38 Spiele oder in den ersten beiden Ligen 34 Spiele ungeschlagen bleiben. Funktioniert schon. Ich glaube, das hat ja erst Leverkusen bewiesen, aber es ist schon extrem schwer. Und trotzdem hatten die auch Spieler im Team, die mehr als reichlich Erfahrung hatten, auch auf internationaler Ebene. Und ja, ich glaube, Bayern hat es ja auch nicht geschafft, eine komplette Saison zu gewinnen.
Jung und erfahren wollte ich noch sagen, das kennt man ja auch von Hansa Rostock. Ich will jetzt nur mal von dir wissen, ist die Kogge ready für einen Aufstieg? Hast du jetzt das Gefühl, das hat sich jetzt alles so zusammengefunden, jetzt rockt ihr die Liga?
Wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt in den letzten paar Wochen tun, können wir einiges rocken, aber wir können uns davon nichts kaufen, wenn wir Worst Case jetzt die nächsten 5 Spiele nicht gewinnen. So, und dann hängen wir wieder da, wo wir davor hingen. Und dann geht das Gelaber wieder von vorne los. Also wir müssen dranbleiben, wir müssen weiter Gas geben, vor allem auch in den Trainingseinheiten und versuchen zu verbessern, weiterzuentwickeln. Und dann ist immer vieles möglich. Aber ich glaube, man sieht es ja, Liga ist ja auch in einer gewissen Weise verrückt.
Ja, aber 5 Punkte hinter dem Aufstiegsplatz, das sieht erstmal gut aus, aber du sagst es, die dritte Liga ist ja seit Jahren immer sehr unberechenbar, da kann man sowieso nicht planen und die ist genauso unberechenbar wie dieser Podcast mit seinen Gästen umgeht, denn bei uns gibt es dann als Überraschung auch immer eine Sprachnachricht für die Gäste, die sich zugeschaltet haben. Auch für dich hat sich jemand gemeldet, den du sehr gut kennst und wir kennen ihn auch sehr gut, ein gewisser Fabian Kloß hat es sich nicht nehmen lassen, dir eine Grußbotschaft zu hinterlassen.
Lieber Vogi, erstmal freue ich mich, dass du endlich auch den Weg in den besten Drittliga-Podcast aller Zeiten gefunden hast. Dass die Jungs von 4:3 dich endlich auch mal eingeladen haben. Ich hoffe zuallererst, dir geht's gut, deiner Familie geht's gut, weil wir beide wissen, das ist das Wichtigste. Der Rest kommt von alleine. Dann freut's mich nicht so, dass du noch ein paar Probleme mit dem Toreschießen hast, weil ich habe dich natürlich auch als möglichen Torschützenkönig vor der Saison getippt. No pressure, will da jetzt nicht noch unnötig Druck aufbauen, aber so langsam könntest du dann mal anfangen. Und die einzige reine Seele von den 4 Leuten, die diesen Podcast betreiben, Yannick Barkic, hat mich gebeten, vielleicht die ein oder andere Anekdote zu erzählen oder Frage zu stellen. Da musste ich mich ein bisschen darauf konzentrieren, da nicht zu ausschweifend zu werden, weil wir beide ja schon ein bisschen was erlebt haben. Aber du könntest ja vielleicht den Jungs und auch den Zuhörerinnen gerne mal erzählen, zum Beispiel, was denn der Frank Schmidt damals so über dein Krafttraining bei Heidenheim gedacht hat, ob es da vielleicht eine witzige Geschichte zu gibt. Oder auch, ob du immer noch dein kleines Brotdöschen mit ein paar Snacks vorm Spiel dabei hast. Ja, und zu guter Letzt hoffen wir für dich und für Hansa Rostock natürlich, dass ihr eine erfolgreiche Restsaison spielt. Mal schauen, was am Ende dann dabei rauskommt. Aber für den Optimalfall, dass da ein ganz großes Ding gelingt, würde mich interessieren, hast du denn schon eine neue Warnweste gefunden oder musst du dich nach der alten nochmal umschauen? Kannst ja ein paar von den Fragen vielleicht beantworten. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Grüß mir alle. Pass auf dich auf. Ciao, ciao.
Ja, eine Nachricht voll mit Insidern.
Aber drei Themen, oder?
Andreas Vogelsammer hat oft lachen müssen. Also da scheinen lange Geschichten dahinter zu stecken. Womit möchtest du als erstes aufräumen?
Was soll dir als erstes hören?
Das Brotdöschen.
Das Brotdöschen habe ich nicht mehr dabei, aber tatsächlich habe ich mir jetzt vor dem Spiel überlegt, ob ich wieder was mitnehme. Da sind einfach immer Datteln drin gewesen. Da habe ich eine Dattel vorm Spiel gegessen und eine in der Halbzeit. Die Datteln sind zu Hause, aber ich habe sie nie dabei. Das sollte ich vielleicht mal wieder einführen. Vielleicht klappt es dann beim Tore schießen noch besser jetzt dann in Zukunft. Also ganz, dann. Ganz easy. Oder hat er sich immer witzig gemacht, weil ich halt da saß mit meinem Pausenbrot so ungefähr und haben mir halt noch eine Dattel reingeschockt.
Und er hatte nur einen Knoppers dabei, oder wie?
Josi hat aber das auch dabei.
Dann die Warnweste, auch noch interessant. Was heißt das? Was hat es damit auf sich?
Ich muss sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie das angefangen hat. Also es muss im Aufstiegsjahr irgendwann mal gewesen sein, mit Bielefeld. Und da hat man einen schönen Mannschaftsabend und irgendwann stand ich halt nur noch mit einer Warnweste da.
Und nichts anderes.
Ja, und nur obenrum. Ich hatte schon meine Hose und alles noch an, aber auch nur noch eine Warnweste. Die Warnweste ist dann so ein Markenzeichen geworden und egal wo wir waren, es hat immer irgendjemand eine Warnweste dabei gehabt. Jedes Mal war es dann wieder irgendwann so, wo ich wieder nur mit Warnweste da stand.
Klingt so, als könnte das nochmal passieren.
Ich habe letztens sogar erst wieder ein Bild gesehen davon. Tatsächlich, das hat es mir vorgeschlagen.
Also im Aufstiegsfalle sehen wir Andreas Vogelsammer auf jeden Fall wieder mit Warnweste.
Frank Schmidt bleibt noch offen.
Genau.
Das ist Krafttraining.
Ja, ich muss ja dazu sagen, das war mein erstes Zweitliga-Jahr und da war ich dann vielleicht auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Aber dass ich so ein gewisses Faible für viel Arbeit im Kraftraum hatte, so das war, ist ja bekannt, so, das ist ja auch immer noch so. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er irgendwann mal zu mir meinte, so ich soll nicht so viel Zeit im Kraftraum verbringen, du bist zu breit und der übliche Quatsch halt. Und dann war ich den Tag drauf. Mich hat das halt ein bisschen aufgeregt, so war ein bisschen sauer drüber, weil ich eigentlich der Meinung war, dass es mich so weit gebracht hat, zu dem Zeitpunkt schon wegen dem. Und das ist halt nicht so wirklich honoriert worden von ihm. Und am nächsten Tag bin ich halt ein bisschen Wut im Bauch. Oder Wut im Bauch ist das falsche Wort, aber halt so ein bisschen angefressen gewesen. Bin ich in den Kraftraum marschiert, habe mich an die Klimmzugstange gehängt. Hatte da, keine Ahnung, 20, 25 Kilo noch Zusatzgewicht runterhängen und auf einmal steht er im Klassraum drin auf, schaut mich an, schüttelt den Kopf, dreht sich um und ist wieder rausgegangen.
Weil du keinen Klimmzug geschafft hast, oder wie?
War wahrscheinlich, weil ich ihn nicht geschafft habe, ja.
Ja, ein Mann, der sehr viel erlebt hat in seiner Karriere und der gerne noch ein weiteres Kapitel hinzufügen möchte bei Hansa Rostock. Wir sind gespannt, ob wir die Warnweste nochmal im Einsatz sehen in dieser Saison. Möchtest du eigentlich zum Schluss Fabian Klos noch eine Gemeinheit hinterlassen, da wo er schon über dich so vieles ausgepackt hat? Also ich finde, er könnte eine Gemeinheit vertragen, da wo er schon behauptet hat, in diesem Podcast gibt es nur eine reine Seele. Das wäre auch die Frechheit vor dem Herrn gewesen.
Da muss ich ja aufpassen, dass ich nicht dann zu tief reingehe. Das sagt er ja auch, ne? Bei ihm ist es ja mittlerweile egal, aber ihr könnt ihn ja mal, oder wahrscheinlich wisst es ja eh, so was er so ab und zu nach Spielen immer gemacht hat, wo er sich hinverzogen hat und direkt nach dem Spiel, was er sich da gegönnt hat.
Wahrscheinlich entweder Alkohol, Zigarettchen.
Er ist ja in den Kraftraum gegangen, hat Klimmzüge gemacht.
Tatsächlich, ich habe ihn sogar einmal dazu gebracht, mitzugehen in den Kraftraum. Ja. Einmal in meiner Karriere mit ihm, in 5-mal Bern.
Und seitdem hat er dann eine Maske getragen.
Ja, nee, nicht, aber er ist ein bisschen stärker geworden. Es war nach einer Woche wieder weg, nachdem der Alkohol wieder eingeflossen ist.
Vogel, dann vielen Dank. Wir drücken die Daumen, dass ihr eine erfolgreiche Saison habt mit Hansa Rostock.
Vielen Dank.
Und sehen uns dann hoffentlich bald irgendwo mal wieder. Liebe Grüße nach Rostock an die Mannschaft und eine schöne Woche und eine schöne Länderspielpause.
Tschüss, mach's gut.
Danke. Aber wir haben ja Landespokal, so viel Länderspielpause ist ja da nicht.
Ja, das stimmt natürlich.
Ein Titel, der dir noch fehlt.
Aber da gewinnt ihr ja immer zweistellig. Das ist ja offenbar immer ein Selbstläufer.
Wenn es wieder ein Selbstläufer wird, dann unterschreibe ich das jetzt. Aber wenn es so einfach wäre, dann müssten wir wahrscheinlich nicht spielen. Aber ja, das ist eine andere Sache.
Gucken wir uns an. Vielen Dank. Liebe Grüße.
Danke auch. Liebe
Bis
Grüße.
Bis dann.
Auch.
Servus.
Tschüss. Okay, Gastspiel beim Penzliner SV, Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, ganz schwieriges Los.
Klar.
So, jetzt schnell ein paar Themen.
Ich bin immer noch entsetzt über die Aussage von Fabian Klos.
Eine Seele. Wahnsinn. Wir haben doch wohl eine reine Seele.
Ja, finde ich auch.
Und dann ausgerechnet Bucky, was der schon für Dreck am Stecken hat.
Ich kann damit leben. Ich habe keine reine Seele.
Wir schauen. Andere spielen bei Comunio um Punkte, eher um Frauen.
Wir gehen mal ein Thema weiter am besten, würde ich sagen, und gucken auf das bayerische Derby Regensburg gegen die Münchner Löwen. Regensburg siegt klar und deutlich mit 4:0. Unser lieber Kollege Alexander Klich, Veggie sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders, war da und hat uns mit einer Sprachnachricht versorgt und uns eine Einschätzung zu dem Spiel gegeben.
Stell dir vor, es ist Derby und die Löwen vergessen ihr Gebiss zu Hause. So ähnlich hat es sich ein bisschen angefühlt hier in Regensburg. Es ist in Worte nicht zu fassen. Selbst Markus Kauzinski war konsterniert nach dem Spiel und musste erstmal schlucken, denn wir hatten hier alles. Wir hatten Flutlicht, wir hatten ausverkauftes Haus, wir hatten eine Wahnsinnsatmosphäre und dann geht das Spiel los und die Löwen vergessen, wie man Fußball spielt. Die waren nicht präsent. Regensburg ganz anders, breite Brust, als hätten sie vor einer Woche noch Real Madrid in der Champions League geschlagen. Die waren griffig, die waren in den entscheidenden Zweikämpfen da. Die hatten Offensiv-Power ohne Ende und die Löwen ein Déjà-vu-Erlebnis wie bei 1:5 gegen Hoffenheim 2. Unerklärlich, wie das heute hier passieren konnte. Und ich bin gespannt, wie ihr es einschätzt.
Hey. Emotional, Klichy.
Ich war gestern ähnlich erschrocken. Also ich habe mich richtig gefreut auf dieses Spiel.
Und dann?
Pünktlich vorm Fernseher dachte ich mir, geil, jetzt geht's ab.
Und dann hast du dich nicht mehr gefreut, weil die Löwen verloren haben? Oder?
Nee, es war einfach, also aus Löwensicht war es einfach eine krasse Enttäuschung. Einfach eine krasse Enttäuschung. So eine Nichtleistung aus dem Nichts. Also es war alles, wie Klichy sagt, es war alles vorbereitet. Alle waren heiß. 4000 Löwenfans vor Ort und dann kommt da eine Nichtleistung raus. Das kann ich mir nicht erklären.
Vor allen Dingen, was das Kuriose ist ja, du hast eine völlig zusammengestellte neue Mannschaft, hast Ambitionen und eigentlich läuft immer alles gut zu Beginn. Die Saison fing gut an, dann hast du auch Last-Minute-Siege gehabt, die bringen ja einem Team auch was. Als der Trainer gewechselt wird, gewinnst du zweimal zu Hause gegen einen Tabellenführer. Und eigentlich kannst du nach 4 Wochen Kauzinski jetzt schon sagen, ja,
alles klar. Kein Trainereffekt. Muss man jetzt einfach so sagen.
Nein, ich meine, er hat zweimal zu Hause gewonnen, also es kann ja nicht nur, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, mit dem starten die jetzt direkt durch. Also die Probleme bleiben einfach.
Ja. Aber was sind, ich meine, guck dir mal die Startelf an, ne? Das ist ja ein Wahnsinn, das ist ja zweite Liga. Das ist ja von 60 München jetzt. Niederlechner kommt von der Bank. Das ist eine, die haben gar nicht an diesem Spiel teilgenommen. Von Sekunde 1 an. Das, wie kam, wie,
also das ist
kommt
das eine.
Sowas zustande?
Genau, diese Mentalität, die gefehlt hat, dieses Körperliche. Das hat ja auch Kauzinski im Interview nachher gesagt, hat er von einem Totalschaden gesprochen. Das ist ja schon was sich wirklich jeder Spieler ankreiden kann. Also du kannst ja zumindest mal dazwischen grätschen, mal ein bisschen Härte zeigen. Das ist das eine. Das zweite ist so, was mir irgendwie seit Kauzinski da ist, auffällt. Er hat ja in der Anfangs-PK gesagt, er definiert sich über Ballbesitz. In keinem Spiel hatten die Löwen mehr Ballbesitz als der Gegner in diesen 4 Spielen unter Kauzinski. Das ist schon komisch. Und was denen jetzt halt besonders abgeht, das glaube ich ist ein ganz krasser Faktor, ist Tunay Deniz. Weil der ist der Initiator aller möglichen Offensivaktionen. Der bereitet Torschussvorlagen vor und so weiter.
Dann spielt er Jakobsen oder Christiansen. Ich verstehe, was du meinst, aber das erwarte ich auch von den Leuten, die da nachrücken. Aber ja, Kauzinski scheißt sich nichts, weil der muss niemandem mehr was beweisen. Und deswegen redet er Klartext. Und das könnte den Löwen übrigens auch noch sehr wehtun, wenn das so in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Das ist keiner, der da dann am Mikrofon irgendwas schön redet. Das haben sie sich mit eingekauft, sagen wir mal so. Und 8 Punkte jetzt schon Rückstand. Auf den VfL Osnabrück.
Ja, und ich glaube nur 2 bis zur Abstiegszone.
Das ist es halt, ne? Genau. Ich habe letzte Woche noch gesagt, ich mache mir eigentlich keine Sorgen um die Löwen, die werden irgendwann kommen. Aber aber mit so einem Auftritt, also das hat mich gestern wirklich komplett aus der Bahn geschossen.
Vor allen Dingen musste ich auch ganz ehrlich sagen, Vereine haben ja über all die Jahre auch eine gewisse DNA, ne? Also in Kaiserslautern erwartet keiner, dass du da technisch hochklassigen Fußball jedes Wochenende anbietest, sondern du sollst für was stehen. Und die Löwen sollen dafür stehen, aus der Tradition eines Arbeitervereins, da soll Fußball auch geackert werden und sowas. Und wenn du dich da so ergibst, also das ist ja eine richtige Ohrfeige für alle die, die es mit den Löwen halten.
Nach der Länderspielpause, zu Hause Sonntag, ne?
Ja, gegen Saarbrücken.
Das Katastrophico.
Aber das mit dem Ballbesitz, das kannst du ihnen vielleicht aber auch nur gegen Regensburg jetzt zum Vorwurf machen, weil du musst dir die Gegner halt angucken. Vorher haben sie zweimal gegen die Tabellenführer gespielt, da gehst du erstmal als Außenseiter in die Partie. Dann haben sie in Mannheim gespielt, das war so ein bisschen auf Augenhöhe. Da war es allerdings auch eine Mentalitätsfrage, da gehen sie ja in Führung in dem Spiel. Und dann musst du es mit der Qualität eigentlich schaffen, so ein Spiel dann auch zumindest nicht zu verlieren. Ich weiß nicht, ob
also mit dem Kader gehen die Löwen selten als Underdog
ja, ich fand rein. Auch, Duisburg ist ja auch keine Mannschaft, die über Ballbesitz lebt. Ne?
Also nein, und vor allen Dingen, die Löwen haben sich ja was gedacht bei den ganzen Transfers. Und zwar haben die sich gedacht, wir wollen Ballbesitzfußball spielen. Und das ist ja dann auch, so ist der Kader ausgelegt. Und daran ist ja übrigens unter anderem Glöckner gescheitert, weil er es nicht geschafft hat, der Mannschaft das einzubläuen. Jetzt kommt Kauzinski, jetzt kannst du sagen, reichen dafür 4 Wochen aus, so eine grundsätzliche Geschichte, muss man ihn vielleicht nach der Wintervorbereitung nochmal dran messen, aber offensichtlich laufen da die Dinge anders, als man sich das vorstellt.
Aber wenn man jetzt so, es gibt doch immer diese, wie heißen die Dinger, die kriegen die Spieler, wo sie immer heiß drauf sind, wenn sie bei den PC spielen, diese
Player Cards
oder sowas. Also jetzt mal aufaddiert, alles an Skills, was Spieler haben können, müssen die Löwen doch die höchsten Ratings von allen haben.
Ja.
Also so. Und dann kann es ja nur es können ja nur 2 Sachen sein. Entweder haben die nur schlechte Trainer, das glaube ich nicht, weil diese Trainer ja auch schon was erreicht haben, oder dieser Kader ist, nochmal, ich sage das schon seit Wochen, auch anders als wir das alle gedacht haben, passt nicht in seiner Zusammenstellung. Entweder ist es menschlich, den Eindruck habe ich nicht, weil immer wenn die kommen, habe ich das Gefühl, das geht. Oder es ist einfach, dass die zwar nur gute Spieler haben, aber die nicht auf die Positionen oder dass das nicht zusammengreift oder dass was wie Tempo fehlt oder Wettkampfhärte, was ja eigentlich auch ein Witz wäre, aber das scheint sich immer mehr rauszukristallisieren.
Ja, und es sind ja diese Peaks gewesen, diese Volland-Transfers, Niederlechner und sowas, aber auch diese anderen nicht großen Namen, die ja für Drittliga-Verhältnisse hohe Qualität haben. Und jetzt hast du den Salat. Du hast diesen Kader, du bist mit diesem Selbstverständnis sozusagen reingegangen, dann bist du noch 60 München, dann hast du noch diese Fanwucht und du hast nichts anderes, als dass jede Woche von dir erwartet wird, dass du um den Aufstieg spielst, dass du gewinnst, dass du performst und so weiter und so fort. Und was kommt? Es kommt einfach wieder wenig bis nichts.
Also ich habe am Samstag auf dem Betzenberg Thomas Riedel gesehen. Der den Derby-Sieg damals, der bei Linke durch die Hose durchgeschossen hat, wo die Bremsspuren noch unten dran sind, an den Kronjuwelen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn du dir das überlegst, wie hoch die damals waren mit Champions League Quali und wie dann, guckt euch diese Doku an von den Kollegen Rise and Fall, wie dann Wildmoser mit den Bayern auf Augenhöhe spielen wollte. Übrigens, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sich Hoeneß und Meckenbauer die einzigen waren, die sich bei Kiyoyo gemeldet haben. Kann das einfach und will das auch nicht glauben. Und wenn du dann siehst, wir haben ja alle ein Löwenherz, ich finde diesen Verein so geil, du musst Sadomasochist sein, wenn du Löwenfan bist. Das hältst du ja einfach nicht aus. Es gibt ja wirklich schon viele Katastrophenvereine in Deutschland, wo du immer denkst, kommt denn hier, aber die Löwen, die toppen irgendwie alles so in den letzten 25 Jahren. Und ja, nochmal, bevor sie jetzt wieder sagen, ich habe nicht jedes Spiel gesehen, ich finde die Löwen nur geil, diesen Verein.
Aber trotzdem, um auf die Aktualität zu kommen, also man merkt ja jetzt in der Liga geht die Luzi ab, ne? Rostock performt auf einmal, Duisburg wieder Tabellenführer, Osnabrück ist sowas von stabil, also die verspielen hier gerade wirklich das Saisonziel, ne? Aufstieg. Also das ist ja.
Wir sind am 14. Spieltag. Also klar, wir haben auch schon öfter mal erlebt, oder es gibt dann auch immer eine Mannschaft, die eine Rückrunde sozusagen aufholt. Damals 90+6 wäre ja auch in der Hinrunde nicht auch nur ansatzweise im Kopf gewesen beim VfL Osnabrück. Aber da fehlt mir die Fantasie. Also, dass die da jetzt mal irgendwann 8, 9 Siege am Stück landen, da fehlt mir einfach die Fantasie. Und das tut mir einfach enorm leid für die Fans, die, glaube ich, so hoffnungsvoll wie noch nie reingegangen sind. Jetzt sind wir was haben wir jetzt? Jetzt haben wir November, jetzt ist der Trainer weg. Jetzt haben sie den Geschäftsführer Sport entlassen. Jetzt ist Kauzinski seit 4 Wochen da und ja, ist jetzt auch nicht irgendwie besser geworden. Du kannst im Prinzip, kannst du das wieder zu den Akten legen. Und gute Nacht, Marie. Also das ist doch, das ist Wahnsinn. Das
ist Wahnsinn.
Ja. Und Regensburg dagegen, die muss man dann vielleicht aber auch mal loben, dass sie sich rausgearbeitet haben aus dieser Krise, die sie auch hatten. Von den letzten 4 Spielen haben sie 3 gewonnen. Allerdings jetzt ohne Wimmer an der Seitenlinie, der ist ja gesperrt gewesen. Aber Chapeau, dann musst du dann auch erstmal so deutlich gewinnen gegen die Löwen.
Finde ich auch. Man muss, also das Fazit kannst du ziehen, dass sie eben dieses Mantra, was Wimmer die ganze Saison schon sagt, Intensität ist unsere Identität. Also das hat die Mannschaft jetzt total verinnerlicht, auch mit diesen ganzen emotionalen Siegen zu Hause. Also nicht nur der Derby-Sieg gegen die Löwen, sondern auch diese Last-Minute-Erfolge gegen Saarbrücken und auch gegen Stuttgart 2. Also man merkt, diese Mannschaft ist angekommen in der Liga. Ich weiß noch, wir waren ja bei Viktoria Köln gegen Regensburg ganz am Anfang der Saison. Das war ja ein toter Haufen da irgendwie. Und wie schnell sich das ändern kann.
Du sollst eine reine Seele haben.
Genau. Ich fasse es nicht. Bisschen flapsig gesprochen. Nee, aber also deswegen über Regensburg mache ich mir jetzt aktuell überhaupt keine Sorgen und die sind angekommen in der Saison.
Und ich würde sogar bei Regensburg, wenn du den Kader anguckst und so weiter und so fort, ne, die haben ja nur einen Punkt weniger als die Löwen, deswegen, also auch bei den Löwen ist es möglich, das gar nicht, aber da kriegst du das Gefühl nicht, aber bei den Regensburgern kann ich mir sogar vorstellen, das könnte eine Mannschaft sein, die nochmal aufholen. Eine Aufholjagd starten.
Das glaube ich jetzt nicht, weil da finde ich dann 9 Punkte und zu viele Mannschaften, die dazwischen sind, schon zu viel. Aber was ich da beeindruckend finde, und im Nachhinein kannst du das ja immer bewerten, das hat gepasst oder nicht. Der Wimmer kommt dahin. Ich finde, der hat ordentliche Leistungen in seiner Karriere schon gezeigt. Ob damals in Stuttgart, bei Austria Wien oder sowas. Und dann kommt er dahin und sagt, ich will Regensburg-DNA. Ich will Intensität. Und du denkst, boah, das habe ich doch alles schon mal gehört. Wo steht denn hier eigentlich? Und jetzt holen die in den letzten, ich weiß nicht, in den letzten 4, 5 Spielen haben die fast einen 2er-Schnitt. Also die sind angekommen, die überrennen gestern die Löwen und da hat es sich dann auch gelohnt, am Trainer festzuhalten, weil ich glaube, eine Niederlage mehr, dann hätte das auch schon, ne? Also das ist, in all meinen Jahren immer mehr sind Millimeterentscheidungen, das sind Spielentscheidungen, das hat was mit Spielglück zu tun. Wie viel Geduld? Ja, brauchst du nicht zu machen, das ist das.
Und jetzt spielen sie in Aachen, das wird auch ein intensives Duell dann. In der Kaiserstadt.
Sehr schöner Übergang von dir, Strassi.
Ja. Denn jetzt reden wir über die Alemannen, ja? Oder was?
Ja, denn die haben einen neuen Trainer, Mersat Selimbegovic, in seinem ersten Spiel direkt der Sieg, bei der zweiten vom VfB. Wie findet ihr die Entscheidung, Selimbegovic? War schon irgendwie jetzt nicht ein Name, auf den wir alle sofort gekommen sind, als darum ging, wer wird der neue Trainer in Aachen?
Ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht war.
Nein.
Aber, also Mersat Selimbegovic ist glaube ich, ein guter Mann, der auch schon gezeigt hat in seiner Trainerkarriere, dass er Erfolg hat, dass er einer Mannschaft eine DNA geben kann und so weiter und so fort. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aber von Rashid Azouzi was anderes erwartet. Warum, weiß ich gar nicht. Ich dachte, der holt da irgendwas Größeres, zaubert er da aus dem Hut. Aber wir haben ja auch schon gelernt in den letzten Jahren, Namen, das garantiert dir nichts. Mich interessieren keine Namen, mich interessieren Zahlen. Und wenn die Zahlen nicht stimmen, dann merke ich mir den Namen nicht. Ja? Und in dem Fall stimmen die Zahlen aktuell. Ich muss sagen, klar, weil er auch ein Stück weit hier auch ein Freund des Hauses ist, aber die Zukäufe, Mika Schröers, sensationell. Also wie der performt, ich kenne ihn aus Mönchengladbach, das sage ich dazu ganz klar.
Hängt da irgendwo.
Da hängt irgendwo auch ein Trikot vielleicht von ihm, aber da hat er schon eine Art und Weise an den Tag gelegt, war ein großes Talent, hat U-Nationalmannschaft gespielt, irgendwie dann nicht diesen Schritt gepackt, was auch daran lag, dass es in Mönchengladbach einfach keine Durchlässigkeit gibt. Ansonsten würde Michel Lieder natürlich auch schon 100 Bundesligaspiele haben. Aber dann ist er gegangen, hat dann auch in Bielefeld zum Beispiel immer mal wieder an der Startelf geschnuppert, dann aber auch nicht so den letzten Schritt gemacht. Und jetzt dieser Wechsel zu Alemannia. Das Drumherum mit Olschowski dann auch, den er auch kennt aus Mönchengladbach. Auch diese fußballerische Klasse, die ja schon in dieser Mannschaft schlummert, die Tiefe, die sie suchen, die er benötigt, seine Abschlussstärke, da hat sich einer ins Schaufenster gespielt. Zusammen mit Gustav Gindorf, wo ich sage, absoluter Respekt.
Das 12 ist einfach Tore geil. Stark.
Das ist einfach unfassbar. Wie viele Elfmeter-Tore hat Gindorf?
7.
Das ist doch Wahnsinn, oder? Vom Punkt, also wer ist der beste Elfmeterschütze im Weltfußball, Veggie?
Du meinst ever. Von der Quote?
Ja, von der Quote. Weiß man das?
Harry Kane kommt wahrscheinlich nah ran.
In Deutschland war es, glaube ich, Jochen Abel. Der hat 15 von 15 gehabt.
So.
Also der hat nie einen verschossen.
Gibt es auch noch einen, den ich kenne?
Ja, Bentley Baxter-Bahn hat ja auch nur einen verschossen.
Gindorf.
Ne? Gindorf.
Gindorf Gustav.
Gindorf Gustav. Ja, also muss ich sagen, die Aachener Mannschaft, die gibt mir gerade richtig viel.
Also da war jetzt sehr, sehr, sehr viel Schröers und Gindorf und
so. Wollte ich gerade sagen, da waren wir erst
dann Begovic. Ja. Am Anfang zu Begovic.
Ja, ist der Anwalt von Benedetto Muzzicato, ja, dass derjenige.
Nee, überhaupt nicht. Ja.
Hauptsache der Name ist lang beim Aachener genau. Trainer.
Also, ich, als ich den Namen gehört habe, war ich auch erstmal überrascht. Habe dann aber so ein bisschen drüber nachgedacht, nochmal ein bisschen gelesen und finde, das Gefühl habe ich seit Wochen bei Alemannia Aachen, Rashid Assoussi tut diesem Verein so gut, der entschleunigt da die ganze Nummer, der bringt da eine Professionalität rein, so eine angenehme Kommunikation einfach, der erklärt Sachen, warum, wie, wo, weshalb. Und Mersat Selim Begovic, ich verbinde dem mit so ehrlicher Arbeit. Also dieser Lebensweg von dem ist ja wirklich beeindruckend. Ne? Also der hat sich ja alles hart erarbeitet. Der war Kriegsflüchtling früher beim Balkankrieg. Also der kam nach Deutschland, hatte gar nichts und hat sich wirklich sowohl Spieler als auch Trainerscheine und alles Mögliche erarbeitet. Und das ist ja, glaube ich, so das, was Assoussi auch wieder reinbringen möchte in diesem Verein. Und ich glaube, Selim Begovic spiegelt das wie kein anderer Trainer. Ich kann ihn jetzt fußballerisch oder taktisch gar nicht bewerten, aber so von der Mentalität her, von der Philosophie her, finde ich, passt es genau aktuell auf Alemannia Aachen. Deswegen bin ich da erstmal voll d'accord mit.
Also Entschuldigung, wieso fragst du uns denn überhaupt, wenn das deine Laudatio ist für Selim Begovic? Also da brauchst du mich gar nicht fragen, das ist ja sensationell von dir, oder?
Entschuldigung, mit Itch, ja?
Ja, ein Itch im Namen ist sowieso immer gut, sag ich jetzt. Mhm. Also. Und zu Gindorf Schröers haben wir alles gesagt. Ja. Das Witzige daran ist nur, beide sind ausgeliehen. Nimmst du die beiden weg, hat Aachen überhaupt keine Offensive mehr.
Ja, gut. So, darf ich jetzt vielleicht auch noch was sagen als Wagnitsch? Wahnsinn.
Genau, yes. Wenn eines nämlich klar ist in diesem Podcast, dass Thomas Wagner zu wenig Redeanteil hat.
Definitiv.
Das muss mal gesagt werden.
Das muss einfach jetzt gesagt werden. Also ich finde, dass Rashid Assoussi eine Personalie ist, die der Alemannia gut tut. Der ist aber auch zu einem wirklich sehr, sehr günstigen Zeitpunkt gekommen. Das muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Die haben eine scheiß Trainingssituation im Sommer gehabt. Die haben einen totalen Umbruch gemacht. Die haben versucht, Spieler zu bekommen. Also Celik ist ja an alles rangegangen, was in der Liga gut laufen konnte. Also er hat es ja zumindest versucht. Und ich finde, der hat am Ende, wenn ich das jetzt so alles bewerte, auch gar nicht so einen schlechten Job gemacht. Aber gefühlt lag Alemannia nach 6 Spielen so in Trümmern. Dann kommt Assoussi und alles, was jetzt gut läuft, wird auch alles ihm direkt zugeschrieben. Das hat neben dem, dass er viel Ahnung hat, natürlich auch nochmal eine psychologische Komponente, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob das Geld oder als alle gesehen haben, es muss ja nochmal was gemacht werden. Gindorf und Schröers, die hättest du zu Beginn der Saison ganz bestimmt noch nicht bekommen, weil die jeweils in der zweiten Liga erstmal einen Stammplatz haben wollten. Dann zur Personalie Selim Begovic. Ich finde den Lebensweg beeindruckend. Ich finde auch, was er in Regensburg hat, glaube ich, damals 3 oder 4 Mal die Klasse gehalten, mit dem kleinsten Etat in der zweiten Liga. Ehrlich müssen wir sein, in Rostock hat es nicht so funktioniert, da ist er abgestiegen, in Eupen ist er 10. als Absteiger geworden, das war jetzt auch nicht, also die Ergebnisse sind eher so Regensburg gut, Rostock schlecht, Eupen so lala, aber es gibt eine Verbindung von Assoussi und Selim Begovic, der wollte ihn damals schon ein paar Mal nach Fürth nehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Art, wie er trainiert, tatsächlich irgendwo so angesiedelt ist zwischen Backhaus, dem einen Extrem, und Muzzicato auf der anderen Seite. Und das wollte Assoussi ja unbedingt. Schon diese Alemannia-DNA, aber trotzdem auch ein bisschen spielerisch, weil das hat ihm, glaube ich, sogar ganz gut gefallen, was Benedetto Muzzicato da versucht hat. Also von daher wäre ich auch nicht direkt drauf gekommen, aber finde ich schon eine Personalie, die passen könnte.
Es gibt der Mannschaft, glaube ich, sehr viel Vertrauen, die Entscheidung, ihn zu holen, weil die Mannschaft ja auch durch die Verpflichtung von Schröers und Gindorf gemerkt hat, der Assoussi, der weiß, was er da macht. Und es war auch keine überhastete Entscheidung, Selim Begovic zu holen. Die haben sich ja schon auch die Zeit gelassen. Und er ist auch nicht so das Signal, wir wollen jetzt den ganzen Grill, wir wollen direkt jetzt von Abstiegskampf in den Aufstiegskampf, sondern wir wollen hier erstmal stabilisieren, denn Selim Begovic ist ja tatsächlich eher einer, der stabilisiert. Ne? Der hat nie um den Aufstieg gespielt, sondern bester Punkteschnitt war, glaube ich, mal 1,26 mit Regensburg und mit seiner Arbeitermentalität ist es, glaube ich, jetzt genau das, was Aachen braucht, um sich erstmal in der dritten Liga so richtig ja wieder heimisch zu machen und nicht schon wieder nach den nächsten Sternen zu greifen.
Und jetzt trifft er ja auf den Jahren.
Ausgerechnet. Das ausgerechnet Spiel.
Tatsächlich. Nächstes Spiel gegen Regensburg.
Sag mal, da ich noch so 10 Minuten habe, Frage der Woche? Oder?
Ja.
Ja, ich frag dir einfach.
Guter Punkt.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Der Druck ist hoch bei der Frage der Woche. Ihr wisst, das ist eine Frage, die kommt von euch aus der Community. Eine Frage rund um die dritte Liga oder um den Fußball oder auch gerne mal irgendwie Allgemeinwissen abfragen. Das könnten wir ja auch mal machen. Schickt uns doch die Frage.
Sascha Mölders ist die Antwort.
An unserem 4:3 Handy. Die Nummer steht wo?
In den Shownotes.
In den Shownotes, ja.
Und hier kommt die Frage der Woche für heute.
Servus Männer,
Hier ist der Michi aus Amsterdam. Vorneweg, ihr macht so einen super Job. Merci dafür. Ihr haltet auch die Drittliga-Fans über Landesgrenzen hinweg immer auf dem neuesten Stand. Also bitte, bitte weiter so. Passend zu euren Strohwaffeln aus der letzten Folge, meine Frage der Woche. Wie viele Niederländer kamen in dieser Drittligasaison bisher zum Einsatz? Und als Zusatzfrage, welcher von denen ist der Dienstälteste in Liga 3? Also, viel Erfolg beim Raten.
Jesper Verlaat ist der Dienstälteste, oder?
Wäre ich jetzt auch direkt drauf gekommen.
Also wahrscheinlich stimmt es nicht, deswegen, ich habe es jetzt einfach schon mal reingeworfen. Aber Jesper Verlaat
haben wir letzte Woche, genau, jetzt lernen wir mal da draus. Ja. Nur weil es der Erste ist, ist nicht es nicht sofort, der Richtige.
Ne? Ja.
Timon Nijhuis habe ich am Freitag mitgenommen.
Genau, der ist auch Niederländer,
also wir sind zwei.
Bei zwei. Goppel spielt ja nicht mehr in der dritten Liga. Ne?
Timon Goppel. Ist Ramin Safi nicht auch Holländer von RWE?
Ich glaube ja.
Ich glaube, der ist in Holland geboren.
Der hat niederländische Wurzeln, ja.
Ja, schreib ihn mit auf.
Das, also wir haben drei.
Naderi ist deutsch.
Ja, ich dachte,
Naderi wird Woltemade 2.0. Der wird irgendwann Millionentransfer.
Vincent Vermey hat natürlich lange in der dritten Liga gespielt.
Harenbrock hört sich zwar fast nach Holland an, aber ist es nicht. Ne?
Holländer in der
dritten
Liga.
Wir reden jetzt von dieser Saison, ne?
Ja. Mhm,
genau.
Ich glaube, beim MSV spielt auch ein Holländer so nah an der Grenze.
Komm, da muss ein Holländer.
War nicht der eine, der verletzt?
Bokjans ist der Holländer?
Manchmal hört sich das
so
an.
Der sich in Regensburg verletzt hat?
Zweiter Spieltag, so eine ganz schwere Verletzung. Ne?
Schreib mal Bokjans auf.
Ferl könnte auch irgendwie sowas sein mit, ne? Oder?
Jetzt ist die Frage, hat so Hoffenheim zwei oder Dings? Haben
in Schweinfurt spielt doch kein Holländer, oder?
Das ist ja auch eine Schätzfrage jetzt, ne?
Also, nee, jetzt müssen wir müssen uns hier so ein bisschen
revanchieren. Wahrscheinlich sind es dann 34 oder sowas, aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Also, wir haben vier bisher. Vier.
Ich wette, zwei haben wir vergessen. Ich will irgendwie auf sechs gehen oder so.
Posselt hört sich auch so holländisch an, ne, oder? Von Havels, aber der ist... Bitte, jetzt lass uns bitte hier die Ruhe erstmal bewahren.
Ja, wir können ja jetzt nicht alle 500 Spieler...
Was ist mit Sascha Mölders?
Das ist kein Holländer.
Bei der Fortuna, bei der Victoria noch was?
Ich glaube, es sind nicht so viele Niederländer.
Ja gut, wenn das jetzt so schnell die vier waren, wäre das natürlich sensationell.
Dann sind es so...
Aber vielleicht ist ja irgendwann mal einer eingewechselt worden oder sowas, oder? Irgendwie mal so in der zweiten Mannschaft. Das ist eine schwere Frage, muss man sagen.
Im VfB spielt kein Holländer. Nein. Nee.
Ich gehe hier gerade mal die Vereine durch.
Nee. Geh mal die Kader durch. Guck mal auf die Flagge hinter dem Namen.
So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber guck mal, wir haben jetzt vier rausbekommen.
Ja. Genau. Safi, Bokjans,
Nijhuis
und Verlaat.
Ich glaube übrigens, Bokjans ist, der kommt, glaube ich, weil ich das mal damals recherchiert habe nach der Verletzung, der kommt oben aus der Ecke Emsland, so Meppen ganz nah an der holländischen Grenze. Aber ich glaube, das ist ein Deutscher. Also den würde ich, glaube ich, rausstreichen.
Also drei nur.
Dann haben wir wieder nur drei.
Aber wenn wir drei haben, dann müssen wir das irgendwie verdoppeln oder verdreifachen, irgendwie sowas.
Nee, ich glaube eher, dass es drei sind und da kam irgendeiner zum Einsatz, der irgendwie mal in der 89. reinkam und ist auch ein Niederländer oder sowas.
Ich bin aber davon überzeugt, dass bei Stuttgart, Hoffenheim und sowas, dass da Niederländer drin sind, die wir jetzt nicht kennen. Deswegen wäre ich eher so bei 6 bis 8 bis 10.
Na, da würde ich sagen, ich verstehe deinen Ansatz, ich wäre ja bei 5.
Die Frage war ja nur, wie viele, ne? Wie viele und wer ist der Älteste? Wir müssen nicht alle aufzählen können. Das heißt, es ist schon auch, wir können es schon wissen.
Wer am längsten in der dritten Liga spielt, das kann ja nur Verlaat sein.
Oder?
Das kann ja nur Verlaat
sein. Das war ja auch ein Löwen-Fan, der sich da gemeldet hat aus Amsterdam. 100%.
Das hat man zumindest gehört, ja.
Okay, dann legen wir uns da fest auf Verlaat. Ich finde drei auch ein bisschen wenig. Ja. Ich glaube, es sind wirklich mindestens mal doppelt so viele.
Ja, es sind 6 bis 8.
Ich würde aufs... Komm, wir treffen uns bei 5,5.
Nee, das, gut, nee, das dann 6 sind es mindestens.
6 sind's, also ich bin auch
dann nehmen wir 6, komm.
Okay. Also ich bin aber eher bei mehr. Aber gut,
du bist bei 7.
Ja, ich bin so bei 8, 9, 10, sowas.
Ich habe die deutsche doppelte Staatsbürgerschaft.
Ja, also. Komm, gucken wir mal.
Wir gehen mal in die Antwort.
Kommen wir zur Auflösung. In der diesjährigen Drittligasaison kamen bisher 7 Niederländer zum Einsatz. Das ist der Andy Visser, Timon Nijhuis, Niki Geguadadze, Mohamed Sanko, Nicolas Agrafiotis, Ramin Safi. Und last but not least, mein Oberlöwe, Jesper Verlaat.
Also bei Akia Fjotis ist klar, dass der Niederländer ist. Das hätten wir aber wissen müssen. Ne? Ja, aber was hatten wir jetzt als Antwort gegeben? 6?
Ne, wir hatten gesagt, ja, einer von euch hat gesagt mehr als 6.
Ja, ja, ich habe gesagt 6, 7, 8.
Ich habe gesagt mindestens 6 und du wolltest mehr.
Ja. Was haben wir denn da jetzt? Haben wir recht?
Oder? Also, das wäre jetzt ein Overtime-Sieg am Pulverturm mit 2 Punkten von 3. Also,
und 3 wäre natürlich Wahnsinn gewesen und die haben wir ja nicht genommen. Ich würde sagen, wir haben es okay beantwortet.
Deshalb sage ich, ja, wir haben das Ding nicht gewonnen, aber wir haben 2 Punkte geholt in einem Eishockeyspiel.
Aber Kompliment für das die Frage. Die Frage
war super stark. Mit Safi war stark.
Agiofuiatis?
Ich dachte, der wäre aus Zypern oder aus Malta oder irgendwie. Akiafiotis.
Ich hatte noch kein Wiesbaden-Spiel. Ich bin da raus aus dieser Saison. Ja.
Vielen Dank für die tolle Frage und liebe Grüße nach Amsterdam. Mensch, wo wir überall gehört werden. Das ist ja Wahnsinn. Also, mehr Fragen bitte auf unser 4:3-Handy. Wo steht nochmal die Nummer?
In den Shownotes. Und ich finde, wir müssen mal eine Folge machen in Amsterdam. Weißt du, so hinter Glas, wo dann die Leute an uns vorbeigehen.
So, jetzt haben wir noch ein paar Minütchen, bis Veggie gehen muss. Worüber möchtest du denn noch sprechen, mein Lieber? Du darfst dir jetzt was wünschen.
Nee, ich, bitte.
Freitagabend.
Freitagabend, bitte.
Oder? Ja. MSV Duisburg?
Klar, her damit.
Was war das für eine geile Stimmung gegen den Waldhof? Für mich zwei Größen in Fußball-Deutschland. 23.000 Zuschauer, eine geile Atmosphäre, ein geiles Drumherum. Da kannst du was zu sagen. Bernhard Ennertz Dietz, der gesagt hat, er war so überrascht, das ist 40 Jahre her, er glaubt, dass die Leute sich gar nicht mehr daran erinnern. Wo ich sage, Veggie, an den erinnert man sich für immer, oder?
Ich finde ihn geil. Vor allen Dingen, weil wenn du jetzt siehst, diese Ehrenspielführer, die wir haben, ne, die ja teilweise fast volksangebetete Tribunen waren, angefangen von Fritz Walter über Uwe Seeler, Beckenbauer und sowas. Ne? Und Bernhard Dietz, der ja eigentlich immer auch so diese Bescheidenheit vorgelebt hat, dann sagt man ihm, du wirst Ehrenspielführer. Und dann sagt er, echt, warum ich denn? Ja, Junge, weil du einen Pokal gewonnen hast als Kapitän. Ne? Er war ja damals von Jupp Derwall eingesetzt, um auch so ein bisschen in der Mannschaft zwischen den Kölnern, den Hamburgern und den Münchnern so ein bisschen auch zu vermitteln. Das ist, glaube ich, der Bundesligaspieler, hat ja weit über 400 Spiele mit den meisten Niederlagen, weil er halt immer Duisburg und Schalke treu geblieben ist. Er hat als Abwehrspieler mal 4 Tore gegen die Bayern geschossen, war ein Offensivverteidiger vom Allerfeinsten. Ich glaube, der hat einen Schnitt von 0,25 Toren. Und als linker Verteidiger, wenn der marschiert ist, richtig geiler Typ, immer total bescheiden, auch später als Trainer in Bochum. Also für mich so gelebtes Ruhrgebiet, ganz geiles Idol.
Warum ist Philipp Lahm schon Ehrenspielführer und in Ennertz Dietz jetzt erst?
Weil man, glaube ich, diesen WM-Titel dann am Ende jetzt noch ein bisschen, auch allein von der Anzahl der Spieler, das war ja damals ein 8er im Turnier, ich weiß es nicht, weil man den WM-Titel dann sicher über den Europameistertitel drüber gestellt hat, aber ich glaube, irgendwann ist dann jemand auch mal dazugekommen. Also wenn wir die Kapitäne schon holen, die was gewonnen haben mit Deutschland, war Dietz der Letzte, der gefehlt hat, noch dazu.
Er macht auf jeden Fall Duisburg zu Dietzburg, so ja auch das Ortsschild am Freitagabend. Und wir hatten ihn beim Magenta Sport natürlich auch am Mikrofon. Der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft, Bernhard Dietz.
Es ist ein Zeichen der Wertschätzung auch. Ne? Und will mal sagen, sehr, sehr stolz darauf, dass die ganzen Jahre auch. Ich habe ja nicht bei den großen Vereinen gespielt, sondern Duisburg, das war meine Heimat. Ich bin immer so ein bisschen geteilt. Ich meine, Bernhard Dietz alleine kann das ja nicht machen. Er hat ja auch seine Mannschaftskameraden gehabt, ne, die ihn immer gut aufgenommen haben, mit denen ich dann diese Erfolge feiern konnte. Ich hatte Möglichkeiten gehabt, in großen Vereinen zu kommen, aber Duisburg ist ja ans Herz gewachsen und das ist auch heute noch so.
Ich finde es einfach schön, wie bescheiden der Mann ist. Ne? Also man darf nicht vergessen, der ist 77 Jahre alt, ne? Der wirkt auch total klar im Kopf. Also das ist schön zu sehen und zu hören, dass man noch so im hohen Alter wirklich auch so gesund sein kann. Und dann hast du es eben auch schon mal angesprochen. Der hat ja unglaublich viele Tore gegen die Bayern geschossen. Yeah, ne? Das absolut. Ist ja, war mir gar nicht so bewusst, dass das ein sogenannter Bayern-Schreck ist. Also, und ich finde es einfach schön, dass wir diese Ehrungen jetzt alle so mitbekommen. Ich habe die Zeit 1980 nicht erlebt. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Aber das scheint ja wirklich eine sehr, sehr große Sache da zu sein.
Aber wofür du ein Gefühl hast, ist Sendung machen. Das muss man ja sagen. Und Ennertz Dietz ist in der Halbzeit dann geehrt worden. Und hat natürlich, dann wollte der Bürgermeister noch. Dann wollte der Dings und was
Klostermann weiß ich. Klostermann war
auch da. Genau. Und dann, irgendwann ging das Spiel natürlich auch wieder los. Und was macht Yannick? Er verliert nicht die Nerven, sondern das Spiel ist aus. Und natürlich denkt man dann so, jetzt kommen die Protagonisten zum Interview. Nein, Yannick sagt, Ennertz Dietz first. Der kommt einfach sofort zum Interview nach dem Spiel und ihm wird diese Bühne bereitet. Alex Küpper kann ihn bei uns bei Magenta ans Mikrofon holen, wo ich sage, Die Ruhe hätte nicht viele.
Aber das muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich lobe mich ja ganz selten, aber das, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Janik Bakic ist ja so ein bisschen mein Ziehsohn, wenn wir dann durch die Welt reisen und er hat diese Ruhe einfach.
Nein, das war natürlich eine Teamleistung. Ne? Also das Ziel war es, Bernhard Dietz an diesem Abend irgendwie in die Sendung zu bekommen. Die Halbzeit ist uns weggelaufen, weil eben, wie du sagtest, es war eine Ehrung auf dem Feld und er kam und kam nicht und dann mussten wir natürlich mal das Spiel weiterlaufen lassen. Und dann war es wirklich auch vom MSV wirklich sehr, sehr gut organisiert, dass wir dann wirklich noch nach dem Spiel den Trainer bekommen.
Aber ihr müsst vielleicht neben all dem Lob, den reingebracht zu haben, auch so zu dieser Position, wunderbar, muss man vielleicht am Ende nochmal sagen, bevor ich dann gleich gehe, wenn man sich die 80er-Mannschaft anschaut, im Finale gegen Belgien gewonnen, in der Vorrunde das Prestigeduell gegen die Niederlande, du hattest jemand wie Toni Schumacher auf dem Weg zum Weltklasse-Torwart, du hattest Uli Stielicke, der hat schon bei Real Madrid, war der Weltklasse-Libero, Karl-Heinz Förster, einer der besten Abwehrspieler, die Deutschland jemals hatte, Manny Kals, vielleicht der beste Rechtsverteidiger.
Rubesch.
Vorne Rubesch, der den Doppelpack geschnürt hat. Bernd Schuster, der blonde Engel, sein einziges Turnier für Deutschland. Karl-Heinz Rummenigge war Fußballer Europas zu der Zeit. Du hattest im Mittelfeld den schönen Hansi Müller, Magath. Diese ganz, also eigentlich nur Weltstars oder auf dem Sprung zum Weltstar. Und du hattest Bernhard Dietz, der sich, glaube ich, niemals als Weltstar sehen würde. Und Jupp Derwal, Häuptling Silberlocke, so hieß er ja, der immer den blauen Salon erfunden hat nach der Länderspiele. Da gab es was zu trinken, jovialer Rheinländer. Er hat gesagt, für all diese Hochbegabten, wo man ja schon gemerkt hat, zwischen Bernd Schuster und Rummenigge hat es nicht gepasst. 82 kam ja Paul Breitner zurück, dieses größte Ego, was es jemals gab. Der würde hier links und rechts durchs Fenster rausfliegen. Da war ja Bernd Schuster nicht mehr dabei. Dafür brauche ich einen, der unprätentiös ist, der alles in den Dienst der Mannschaft stellt, den aber trotzdem alle respektieren. Und das war Bernhard Dietz. Und deshalb ist er, glaube ich, heute so erstaunt, dass er das ist. Aber er ist völlig zu Recht.
Wow, was für eine Laudatio. Wirklich.
Ich finde die Spitznamen so schön. Was meinst du, was Woltemade, Kimmich und Co. heute an Spitznamen hätten? Häuptling Silberlocke.
Ja, ich bin ja mal gespannt, wie wir über die in 40 Jahren sprechen. Also, wenn
wichtig
wir
ist nur, wie ihr über mich in 40 Jahren redet. Ich bin jetzt weg. Ne?
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Dann kommen wir noch zum unwichtigen Teil, zum Spiel des Abends, oder?
Ach, das hat ja auch noch stattgefunden.
Also man muss sagen, der MSV ist ein Kandidat, mit dem zu rechnen ist. Das ist nach den 5 Spielen, wo es ja dann keinen Sieg gab, haben sie sozusagen aus der Krise herausgefunden, haben den Waldhof geschlagen, unterm Strich auch verdient. Und Conor Noss, ich will jetzt hier nicht über Spieler nur sprechen, die ich persönlich mal irgendwie, oder wo ich gesagt habe, die finde ich gut, die machen was aus sich. Aber es ist nun mal so, dass auf der einen Seite performt Schröers, auf der anderen Seite Conor Noss. Diese Mannschaft, und das hat ja auch Conor Noss in sich, dieses Tempo, dieses Mutige, dieses immer weiter, auch wenn ich mal einen Ball verliere und so weiter und so fort. Also dieser Dietmar Hirsch-Fußball mit Mut, mit Tempo, mit Glaube an sich selber, mit Überzeugung, das passt so gut und der MSV steht zu Recht da oben und sky is the limit.
Ich finde auch, sie haben einen Wandel gemacht. Also sie sind nicht mehr der normale Aufsteiger, die haben sich weiterentwickelt und jetzt müssen sie damit leben, dass sie die Gejagten sind, dass sie ein Mitfavorit sind oder eines von vielen Top-Teams in dieser Liga. Und der Hype wird weitergetragen. Das hast du auch an der Emotionalität gesehen, bei den Toren oder auch bei der Choreo, beziehungsweise bei der Stimmung vorab. Das ist einfach, das ist schon geil, wenn du da freitagsabends immer vor 20.000 spielst und mehr. Also das spürt man dann richtig im Stadion. Da ist was anderes.
Da geht hier gerade die Klospülung. eine Sache muss noch gesagt werden. Du lächst ja als Fan auch eines Traditionsclubs, lächst du ja auch nach Persönlichkeiten, nach Leuten, an denen, wo du dich anlehnen kannst. Und der Ruhrpott-Tarzan, ja, also gerade performt keiner so gut an der Liane wie Joshua Bitter. Was ist das für ein Kerl? Der in Duisburg geblieben ist, der den ganzen Scheiß mitbekommen hat, der in diesen giftigen Mannschaften mitgespielt hat, die dann runtergegangen sind, der dieses ganze Gift von drumherum mitbekommen hat in den letzten Jahren, der die Regionalliga gespielt hat, der jetzt mit aufgestiegen ist, der in der Form seines Lebens ist, die Blüte seines Lebens, ein Körper, ein Body, ich glaube, der ist sowas von gestellt, also wenn ich auf Männer stehen würde, würde ich sagen, bitterschön, ja, also das ist absolut, absolut grandios und als Fan vom MSV Duisburg würde ich mir ein Trikot holen. Ich würde sagen, das ist mein Mann. Und das, was der reinbringt, der hat ja den nächsten Schritt gemacht, auch fußballerisch, aber diese Personality, die er da reinbringt, allein dafür lohnt es sich schon, ins Stadion zu gehen.
Das Tor war sensationell, ne? Also ja. Der Hackentrick,
Haben wir das auf Band?
Cristiano Leib.
Spiel doch mal ein, das Tor. Ja, das geht wieder nicht.
Ne, liegt nicht das vor.
Haben wir nicht vor.
Liegt nicht vor. Ja, gut. Ja, er schwingt sich die Außenliane auf und ab. Wirklich, er personifiziert quasi diesen Duisburger Umschwung der vergangenen Jahre.
Das für mich zählt nicht mehr Leona, für mich zählt nur noch Liane. So.
Die anderen Teams oben, also da, oder das andere Team, was bisher am hartnäckigsten an Duisburg dran geblieben war, Energie Cottbus, schwächelt ein bisschen. Schon 3 Pflichtspielniederlagen in Folge. Jetzt im Spitzenspiel gegen Osnabrück verloren. Da muss man natürlich Osnabrück auch wiederum loben, haben wir eben schon ein bisschen getan, die vielleicht aktuell mit am formstärksten oder am stabilsten sind, zumindest in der Defensive, und vorne fällt immer irgendwie dann doch ja auch was rein.
Das ist geil, das muss man sagen. Also so holst du Titel, ne? So steigst du dann auf. Was der VfL Osnabrück bietet, das ist, also guck dir diese Mannschaft an, diese Dreier- bzw. Fünferkette, über das Herz haben wir ja schon mal gesprochen, vor 1-2 Wochen mit Jakobsen, mit Fridolin Wagner, aber auch den Christensen, den sie geholt haben, ne? Diesen Außenbahnspieler. Ich weiß noch, ich war vor ein paar Wochen mal in einem VfL Osnabrück-Podcast, sorry, ich weiß nicht mehr genau, weißt du, wie der heißt? Wo ich da war?
Nö. Nee.
Aber guter Podcast.
Du gehst hier fremd oder was?
Ja, naja, wir haben da über die Kaderzusammenstellung gesprochen und schon da ist mir der Christensen aufgefallen. Da brauchst du einfach, dass so ein Transfer ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist, den musst du dir erarbeiten. Den musst du dir angucken.
War das jetzt Joe Enox oder was hast du nachgedacht?
Nee, das war irgend so ein Ding. Den musst du dir angucken, da musst du Video gucken, da musst du richtig scouten und dann musst du ein Gefühl dafür bekommen. Und du brauchst ja heutzutage im Fußball, brauchst du ja diese Schienenspieler, die dir alles anbieten, die dir Laufstärke anbieten, die dir Pässe anbieten, Flanken anbieten und so weiter und so fort. Das ist ein Geschenk und ein Genuss für den VfL, dieser Christensen. Und das ist alles so, die werden jetzt nicht 500 Tore schießen, aber das brauchen sie auch nicht, weil sie so wenig bekommen. Ich kann nur den Hut ziehen vorm VfL Osnabrück, das hätte ich nicht gedacht.
Ich habe schon letzte Woche gesagt, dass die ein ganz, ganz heißer Kandidat sind für oben. Bleibt dabei, die spielen jetzt nicht besonders schön. Aber sie spielen sehr, sehr erfolgreich, wobei schön möchte ich einmal wieder hervorheben. Guckt euch mal die Vorlage von Robin Meissner an bei dem Tor zum 1-0. Ein unfassbar geiler Pass.
Wohltemperiert, sagt man auch so schön.
Durch zwei Ketten irgendwie durch. Ich glaube, Stefan Reinhardt, der hat doch damals diesen Begriff Packing geprägt.
Packing, ja.
Der hätte sich so gefreut über diesen Pass. Also habe ich selten gesehen, dass ein Spieler so einen Pass spielen kann in der dritten Liga. Also wirklich Chapeau. Dann sowieso eine historische Woche auch für den VfL, wer das nicht mitbekommen hat. Die Stadionmodernisierung wurde jetzt beschlossen von der Stadt.
Toll.
67 Millionen kostet das Ganze. Und da können wir alle Fußballfans uns natürlich total glücklich schätzen, weil es bleibt der Standort Bremer Brücke. Wo haben wir das noch in Deutschland, dass ein Stadion mitten in der Stadt steht, also englische Verhältnisse. Das, was ja bei den Löwen scheinbar nicht funktioniert, Umbau, Neubau, Modernisierung und sowas, schafft der VfL jetzt. Und da bin ich total, was heißt stolz drauf, aber ich bin froh drüber, weil Pokalspiele an der Bremer Brücke auf dem Freitagabend oder so, richtig geil. Mhm. Und ich hoffe, sie kriegen es hin, dass der Charme dieses Stadions beibehalten wird, aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge.
Wir sind ja mal vor ein paar Jahren auch privat dann zur Bremer Brücke
gefahren. Ja, klar.
Das machen wir auch, ne? Mit dem Zug schön und dann mit dem E-Scooter.
Derby gegen Braunschweig.
Und dann hoch auf die Tribüne. Das Bier hat, muss man sagen, lang gedauert. Also da könnte man auch an den Kiosken ein bisschen arbeiten, aber nichts im Vergleich zu damals, als wir in Münster waren, wo es, glaube ich, dann während des ganzen Spiels ein Getränk gab. das ist einfach geil. Also dieser Standort ist geil, deswegen Hut ab. Es gibt auch noch Städte und Vereinigungen, die etwas für die Menschen machen.
Ja, ich will noch ein Wort zu Cottbus verlieren, nicht, dass das untergeht. Die haben ja die erste Hälfte ohne Cigerci gespielt, der ja angeschlagen war. Und man merkt dann schon, dass das eine andere Mannschaft ist, wenn dieser Spieler nicht spielt. Das soll jetzt gar keine Kritik sein, aber ist ja logisch, wenn du so einen Ausnahmespieler in der Mannschaft hast, dass du offensiv etwas anders auftrittst. Und dann kommt es ja nicht von ungefähr, dass du einfach nicht so viele Offensivaktionen kreieren kannst. Die Gefahr ist natürlich, dass du abhängig wirst von diesem Spieler, so wie in Aachen vielleicht Gindorf. Was mir noch viel, viel mehr aufgefallen ist bei Pele Wollitz. Ich bin vorweg erstmal geschoben, ich bin ein Riesenfan von Pele Wollitz. Ich mag das total. Ich finde auch, dass er einer der Trainer ist, die so das Gespür haben für eine Mannschaft und auch vor allem dass die Erfahrung, auch mal so ein Spiel zu lesen und einen anderen Trainer auszucoachen. Das kann der in der dritten Liga wie kein anderer. Was mir aber jetzt in den letzten Wochen echt aufgefallen ist, dass er sehr, sehr häufig kurz angebunden ist, beziehungsweise ein dünnes Fell hat. Er kritisiert immer die sogenannten Experten. Alle wüssten es irgendwie besser und er fühlt sich da sehr schnell irgendwie angegriffen. Ich weiß gar nicht warum. Der hat das doch gar nicht nötig. Der ist doch super erfolgreich mit der ganzen Geschichte in Cottbus. Aber irgendwie ist mir es steht ihm irgendwie nicht gut, dass er sich immer so schnell angegriffen fühlt. Also
er hat das doch letzte Saison dann auch gemacht, wo es dann nicht mehr lief, Nebenkriegsschauplätze, um dann irgendwie so den Fokus irgendwo anders hinzuleiten. Ich glaube, das ist out. Das gibt's nicht mehr. Konnte man früher vielleicht machen, aber heutzutage kannst du so viel konsumieren und so weiter und so fort und kannst dir das alles reinholen. Und wenn einer mal was sagt, was vielleicht nicht so passt, es gibt dann 20.000 andere, wo du das sagen könntest, die das genauso den Weg mitgehen. Also ich finde das auch ein bisschen energieverschwendend.
Genau.
Uns läuft natürlich hier ein bisschen die Zeit mittlerweile davon. Ja. Die Festplatte ist auch gleich voll. Und wir können natürlich auch nicht jede Woche immer über 20 Vereine sprechen. Uns erreichen natürlich auch viele Zuschriften von euch, wo dann manche sagen, warum sprecht ihr denn nie über meinen Verein und über den anderen und so. Und jeder fühlt sich natürlich immer grundsätzlich benachteiligt. Aber es sind eben 20 Clubs. Da kommt vielleicht der ein oder andere Mal ein bisschen zu kurz. Cottbus hatten wir ja aber auch schon viele Gäste in dieser Saison. Und da blicken wir natürlich immer mal wieder drauf. Das nächste Spiel ist gegen Essen. Das wird hochinteressant.
Auch am Sonntag, ne?
RWE ist natürlich jetzt auch
Sonntag der Superlative.
Auch richtig gut drauf. 2 Siege in Folge, das gab es bisher noch gar nicht. Also RWE hat sich jetzt oben auch rangepirscht mit 26 Punkten. Ist man punktgleich mit Cottbus und Osnabrück. Ich persönlich bin spätestens seit dem Wochenende Riesenfan vom Sportclub Verl. Denn ich habe sie natürlich schon oft irgendwie in Highlights und im Fernsehen gesehen und jetzt zum ersten Mal live im Stadion.
Warst du zum ersten Mal in Verl?
In dieser Saison, Saison. Naja, ich war natürlich vorher schon mal in Verl, aber ich habe sie jetzt zum ersten Mal live im Stadion über die komplette Länge gesehen. Alter, was spielen die denn für einen geilen Ball? Wahnsinn.
Ja.
Also das ist herausragend. Das ist mit Abstand das Beste in der Liga, was die spielerische Klasse angeht. Kurzpassspiel, Zug zum Tor, Dynamik, Schnelligkeit, Passsicherheit. Also wirklich herausragender Fußball. Das macht so Bock, da zuzugucken. Ich habe mich richtig verliebt in diese Mannschaft.
Verliebt. Du hast dich.
Ich bin verliebt. Die müssen zur Halbzeit eigentlich 5-0 führen gegen Aue, führen aber nur 1-0 und spielen am Ende 1-1. Das ist dann das, was der Mannschaft vielleicht noch fehlt. Ein bisschen mehr Abgezocktheit, dann wirklich so ein Ding auch souverän auf die eigene Seite zu ziehen. Sie haben ja in der Vorwoche in Rostock auch schon spät noch den Ausgleich kassiert. Und der Trainer Tobi Strobel, ein hochsympathischer, super netter, feiner Kerl und ein richtig guter Trainer, glaube ich, hat gesagt, vielleicht sind es auch genau diese 4 Punkte, die uns fehlen zum Spitzenteam. Denn wenn man die jetzt draufrechnet, hätten sie auch, kurz rechnen, wo sind sie denn in der Tabelle, hätten sie 28, wären jetzt Zweiter. Aber auch da würde ich mich vielen Experten vielleicht anschließen. Vielleicht sorgen die für eine ganz große Überraschung und steigen in die zweite Liga auf.
Ich bleib dabei, also alles richtig, was du sagst. Ich mag auch den SC Verl, aber wenn du, also du, dir fehlt der Killerinstinkt. Auch das Spiel gegen Duisburg darfst du ja nicht verlieren. Das sind dann 7 Punkte, die denen fehlen. Ne? Also das macht dann eine Mannschaft zu einem Aufstiegsfavoriten. Sie haben den Killerinstinkt nicht.
Ja, aber sie haben auf jeden Fall dieses, das ist wie so, also bist du ein junger, talentierter Trainer und ein feiner Kerl, dann geh nach Verl. Also Tobias Strobel, wir hatten Mitch Kniat, der das dort...
Trainerschmiede. Alex Ende, die sind alle in der zweiten Liga.
Genau. Das ist so, im Prinzip ist das Erfolgsgeheimnis, dass du da hinkommst, und weißt, was wollen die hier eigentlich von mir, weil die Symbiose ist immer passend. Die haben eine Idee. Die wissen, was sie machen und wenn dann der sportliche Leiter nach Paderborn geht, dann kommt halt der Nächste und es passt alles. Da ist wirklich keiner größer als der Verein. Und das wird einfach belohnt. Und die Spieler fühlen sich da, glaube ich, brutal wohl. Also ich sag, wenn du dir das anguckst, Berkan Tass an allererster Stelle, der hätte andere Möglichkeiten. Ne? Aber der sieht hier kann ich mich wohlfühlen, hier in der Region kann ich wunderbar leben, meine Familie kann sich hier wohlfühlen und ich kann hier Fußball spielen. Einfach nur Fußball spielen. Manchmal ist es so einfach.
Und vor allem, das ist ja jetzt mittlerweile im 6. Jahr so, also das fußt ja alles auf der Idee von Raimund Bertels, der ja mittlerweile gar nicht mehr da in der ersten Reihe steht. Aber der hat ja in den ersten Jahren genau da die Basis gelegt, damit der SCF jetzt gerade so abschöpfen kann. Ne? Also über die Trainer haben wir alle gesprochen. Wer ist jetzt nochmal zum SC Paderborn gegangen als Sportdirektor? Wer war?
Ja, ich habe ihn vor mir. Und
lange.
Lange. Genau, Lange zum Beispiel. Das ist ja das Nächste. Da werden jetzt dann Sportdirektoren weggezogen. Ja. Ne? Janjic übernimmt, der wird vielleicht auch in 2 Jahren, weiß ich nicht, irgendwo hingehen.
Ich sage, der SCFR kann der erste FC Heidenheim 2.0 werden. Mit der Herangehensweise, mit der Identität, mit dem Fußball und auch, klar, da passen 5.000 in die Poststraße, aber irgendwann werden diese 5.000 auch kommen und ich kann der Region nur sagen, geht zum SCFR. Ich weiß, da drumherum gibt es so viel und natürlich ist er auch nicht weit zum BVB und so weiter und so. Das haben wir alles schon gesehen. Geht doch mal zum SCFR, so wie Tobi Schäfer, das Ehrenmitglied.
Das ist wunderschön. Du fährst über diese Straße durch die Stadt und hast du das Gefühl, du gehst zum Samstagsvormittagsshopping. Da ist irgendwie der Spielwarenladen mit den großen Playmobil-Männchen vor der.
Der ist geil, ne?
Zum Metzger ist doch da noch.
Metzger, dann gibt es diesen Bäcker und dann gibt es da natürlich das Modehaus und sowas. Ne? Und dann fährst du in dieses schmucke Stadion und siehst halt diesen ganz tollen Fußball. Also wirklich herausragend. Aber dann ist es eben eine Mannschaft wie Aue, die da hinkommt, die natürlich eher so eine gestandene typische Drittligamannschaft ist, die sich dann da diesen Punkt, ich will nicht sagen ergaunern, ja, die mussten schon leiden und haben sich das dann irgendwie auch verdient. Mit ganz viel Glück gehen sie sogar als Sieger vom Platz da am Ende. Und die schönste Randgeschichte fand ich dann aber rund um Martin Mennel, einer der herausragenden Keeper der Liga, der hat auch ein Wahnsinnsspiel gemacht, hat nach dem Spiel einen Handschuh verschenkt an irgendeinen Fan und hat den anderen behalten, weil er seinen zweiten Handschuh wollte, er seinem Einlaufkind schenken, weil das Einlaufkind angeblich oder hat wohl vorher gefragt und hat dann Martin Mennel gesagt, wer heutzutage lieb fragt, der bekommt auch den Handschuh. Ich hoffe, sie haben sich noch gefunden und das Einlaufkind hat den Handschuh von Martin Mennel bekommen.
Schön.
Ja. Darf man auch nicht vergessen. Ey.
Das sind die Dinge, wo Tobi Schäfer drauf schaut.
Der wird 38 nächstes Jahr, glaube ich, ne?
Ja, und?
Wie viele Spiele? 600 für Aue dann demnächst?
Der hört auch noch lang nicht auf, hoffentlich.
Also ich habe hier noch 3 Sachen auf dem Zettel.
Ja.
Also die eine, für mich, also wir müssen über den FCS reden.
Schreden,
Entschuldigung. Aber wir müssen über den FCS reden.
Ja, wir haben letzte Woche ja schon über den FCS gesprochen und mein Latein habe ich nicht zurückgefunden. Das ist für mich ein Himmelfahrtskommando. Also da ist jetzt die perfekte Zeit, um da an Stellschrauben zu drehen. Das passt nicht. Das passt in vielen Belangen nicht. Da braucht es einen radikalen Schlag, was die handelnden Personen angeht. Ich weiß, Das sind wir nicht, das wollen wir auch nicht sein. Wir entlassen auch niemanden oder ich gebe auch, wenn, also ich werde ja nach meiner Meinung gefragt. Und meine Meinung ist, das passt nicht mehr. Das Ding ist auserzählt. Der FCS gibt mir nichts mehr. Und das ist für mich eine Tragik oder ein Satz, der kommt jetzt auch nicht so einfach über die Lippen. Der FCS gibt mir nichts mehr.
Echt nicht?
Nein, ich habe es geliebt, im wahrsten Sinne des Wortes im Saarland zu sein. Und habe mir das angeschaut und oben im Ludwigspark, die Menschen, die sind die gleichen geblieben, ne? Die Fans, der Stadionsprecher, die Damen und Herren von der Gastro und sowas, ja, das Herzblut da, das ist das Gleiche. Aber auch denen fällt es, glaube ich, immer schwerer, da für den Verein sozusagen alles zu geben, weil einfach nichts mehr zurückkommt. Es kommt nichts mehr zurück. Das, was es mal war, die Mannschaft, es begann mit der katastrophalen Kapitänsentscheidung, dass du da deinen Helden sozusagen oder den Helden der Massen absetzt in dieser Art und Weise, in dieser unmenschlichen Art und Weise. Der Fußball passt nicht mehr, die Ergebnisse passen nicht mehr. Da ist...
Also, es war schon klar, der FCS muss sich irgendwann mal neu erfinden. Ne? Die hatten, waren ja nah dran oft an den Aufstiegen, aber auch mit einer gestandenen alten Mannschaft. Das geht natürlich nicht über, kannst nicht 10 Jahre lang mit so einer Mannschaft dann um den Aufstieg mitspielen. Du musst dann irgendwann mal versuchen, ein bisschen was aufzubrechen. Mhm. Das ist ihnen aber nicht so richtig gelungen. Nee. Vielleicht haben sie damit Alois Schwarz auch den falschen Trainer geholt, der vielleicht ein Trainer war, der zu sehr auch an alten Strukturen irgendwie festgehalten
was
hat.
Was sind denn seine Strukturen? Was sind die fußballerischen Strukturen von Alois Schwarz?
Also Fakt ist ja, dass wir im Vergleich jetzt, das Spiel Havelse war ja im Grunde genommen ein ganz, ganz großer Test für alles. Also eigentlich habe ich damit gerechnet, dass die Mannschaft ganz entspannt 3-4-0 Havelse überfahren wird. Das ist nicht passiert. Jetzt ist ja klar, dass, was ist ja eben gesagt, es passt nicht mehr. Also wir wissen, Schwarz und die Mannschaft, das ist sowas von auseinander. Ansonsten hätte die Mannschaft ganz anders gespielt und wäre ganz anders aufgetreten. Also das ist Fakt. Die Stimmung ist im Ludwigspark sowas von Anti-Alois Schwarz. Da muss eigentlich was in dieser Woche passieren.
Ja, wer trifft die Entscheidung?
Ansonsten verspielt der FCS seine Ziele. Ja, der Einzige, der was zu entscheiden hat im Saarland, ist Hartmut Ostermann. Ja. Da kommen wir ja zu dem nächsten Problem.
Traurig.
dass der Verein gerade im Wandel ist. Da wird gerade eine Umstrukturierung stattfinden innerhalb des Vereins. Wie viel Macht hat Hartmut Ostermann noch im Januar? Das mischt sich ja da alles mit rein. Und das macht es ja so blöd und eklig gerade in Saarbrücken. Das ist einfach so, also mir gibt der Verein schon immer noch was. Also ich bin da jetzt nicht so emotionslos wie du da gerade.
Was heißt Emotionen? Das sind ja Emotionen. Das sind pure Emotionen. Ich meine, von wo kommen wir denn emotional für den FCS? Ich meine, immer noch aus Blick eines Journalisten. Aber was habe ich denn da, um mich da anzulehnen? Ich habe die Virage. Ich habe die Leute ja genannt, die da weiterhin alles für den FCS geben. Ich will aber sagen, das ist ja keine Einbahnstraße, Liebe. Ist ja keine Einbahnstraße. Kannst ja nicht ständig reinpumpen und lieben und Briefe schreiben und Tickets kaufen und Trikots kaufen und Leona-Grills kaufen und was weiß ich nicht alles. Und du kriegst nichts mehr zurück. Du musst dir sozusagen den Arsch aufreißen, gemeinschaftlich, um überhaupt mal etwas anreißen oder anschieben zu können. Und dann musst du dir noch was anhören, weil sich irgendwie mittlerweile drei Leute denken, wir sind größer als der Verein, weil das so in den letzten Jahren sich so eingespielt hat. Es wurden Chancen verpasst in den letzten Jahren an Persönlichkeiten. Sebastian Jakob zum Beispiel ist im Vorstand von dem Footballverein. Da frage ich mich, seid ihr voll oder was? Wieso kriegt man es nicht hin, Sebastian Jakob, wo ja wirklich leider klar war, dass das irgendwann zu Ende geht aufgrund der Kreuzbandrisse, sofort auf die Kommandobrücke zu holen und sei es nur als Bindeglied zwischen Fans und Verein. Das driftet ja immer weiter auseinander. Plus, der hat das Know-how. Der hat ein Draht zur Wirtschaft.
Macht seinen Master.
Der hat eine tolle Frau, die ebenfalls in der Wirtschaft arbeitet und da ein ganz hohes Tier ist, die ebenfalls Leidenschaft für den FCS hat. Unter anderem, da gibt es Leute, Mike Franz zum Beispiel, der ist in Elversberg. Ich kann hier noch weiter erzählen. Plus aktuelle, die man, wenn ich über den langjährigen Kapitän spreche, die man verprellt hat. Ich weiß, Fußball, das ist nicht nur Romantik, das ist nicht nur, da muss man auch mal was aufbrechen, man muss Neues dazu holen. Aber bei einem emotionalen Traditionsclub, wie der FCS einer ist, da brauchst du diese Leute, da brauchst du Neues, aber auch so Bekanntes, woran du dich festhalten kannst. Und sie haben alles zerschlagen. Und deswegen sage ich, der FCS bietet mir gerade nicht viel an, weil ich total viel Emotion reingepumpt habe und jetzt nur noch Müll zurückbekomme.
Aber die große Hoffnung ist ja, dass die Kampagne Zukunft Blau-Schwarz genau das, da den Fokus drauf legt.
Ja, aber warum wird darüber überhaupt, Entschuldigung, Tobi, aber was gibt es da zu diskutieren? Also so wie es jetzt ist, so geht es nicht weiter. Nimmt diese Ideen und redet nicht darüber, wer kann die Entscheidung, wer ist jetzt der große Zampano, sondern werft diese Ideen alle in einen Topf und guckt, was ist das Beste für den FCS. Das Beste für den FCS und nicht das Beste für einzelne Personen. Und dann, glaube ich, kann man loslegen.
Das, was jetzt auch noch dazu kommt, und da kann eigentlich keiner was, ist aber, dass man natürlich auch alten Personalien hinterher trauert, nämlich zum Beispiel Lukas Kwasniok, wo man sich, glaube ich, einig ist, das war vielleicht der beste Trainer, den wir in den letzten Jahren hatten. Damals hat man es dann aber nicht geschafft oder auch verdaddelt, ihn irgendwie zu binden, weil man brauchte diese Planungssicherheit und er wollte aber vielleicht auch den nächsten Schritt machen. Ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen, aber jetzt, wo Kwasniok wieder so in der Öffentlichkeit steht mit Köln und so, wird dann das nochmal vor Augen geführt, dass man diesen Trainer ja auch mal hatte. Und so ein braucht es jetzt natürlich irgendwie wieder. Die wachsen nicht auf Bäumen, die sind im besten Falle ja auch immer schon woanders angestellt. Deswegen ist es super spannend, wie sie jetzt da weiter vorgehen.
Ja, eine Struktur schaffen. Also du kannst ja nicht, weil da einer einen kennt. Und das ist wirklich kein Witz. Alois Schwarz ist geholt worden, weil einer den kennt, der sein Berater ist. Das ist doch Wahnsinn. Also wo ist denn da die Struktur? Was ist denn die Idee? Also warum hole ich denn Trainer? Was ist denn meine Identifikation? Was soll mein Fußball sein? Das ist, ich will übrigens gar nicht, ich habe nichts persönlich gegen Alois Schwarz, ich habe einfach nichts mit ihm zu tun und würde mich jetzt auch ungern irgendwie mit ihm an den Tisch setzen, weil das ist einfach, das gibt mir nichts. Aber das ist doch, der kommt dann 2 Jahre, hat er gar keinen Verein, dann kommt er so wie Phönix aus der Asche und dann hast du das Gefühl, wo ist denn da die Demut? Wo ist denn das? Also was hast du denn? Das ist alles nur, weil der eine mal jemand kannte, der andere kennt den, das könnte und so weiter. So kannst du vielleicht Kreisklasseverein führen, aber keinen Profifußballverein.
Also über die Entscheidung Alois Schwarz, wie die zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Aber ich bewerte jetzt nur die Saison dieses Jahr. Und man muss ja sagen, der FCS spielt einfach einen katastrophalen Fußball. Also da ist nichts, ne? Und ich finde, sinnbildlich war auch jetzt zum Beispiel die Situation nach dem Spiel jetzt in Saarbrücken. Alois Schwarz wollte gar nicht mehr rauskommen zum Interview. Ne? Also wir haben das dann in der Mixed Zone gemacht. Also wir sind aus Sicherheitsgründen im Grunde genommen reingegangen, um einfach auch dem vorzubeugen, was da vielleicht hätte passieren können, was da von der Haupttribüne so kommt. Das ist schon irgendwie sinnbildlich für die ganze Geschichte. Und was auch ganz unglücklich war jetzt auch von Alois Schwarz, so Spieler wie Florian Pick dann so öffentlich auch zu degradieren. Er hatte keinen guten Tag und man hätte er seine Chancen genutzt, hätten wir vielleicht 3-4-0 gewonnen. Das tut dem Ganzen auch nicht gut. Also es stellt sich auch kein Spieler, das ist total auffällig, im Interview so hinter den Trainer. Keiner sagt so, ja, wir sind's schuld oder so. Also das zeigt ja einfach, das Ding ist durch. Eigentlich musst du jetzt reagieren, aber in Saarland kann nur einer reagieren. Jetzt ist die Frage, ob er es macht.
Vielleicht müsste jemand nochmal einen Brief schreiben.
Ich kann noch nichts mehr zum FCS sagen. Ich merke gerade.
Ja, also wir sollten auch zum Ende kommen.
Das Thema ist, das kannst du so aus 1000 Millionen Perspektiven sehen.
Wir schließen positiv ab, diesen Podcast.
Ja.
Ja, also wir hatten ja vorhin gesagt, das wird vielleicht die beste Folge aller Zeiten, nicht die längste, ne, Freunde? Wir haben wirklich schon Überlänge. Deswegen mache ich jetzt mal einen ganz verrückten Vorschlag. Wir sind ja eigentlich noch bei, jetzt halt mir Yannick einen Zettel hin.
Zeit El Mala.
Das machen wir natürlich auch noch. Wir wollten in dem Zusammenhang eigentlich auch den Fuckert der Woche endlich mal hören. Das haben wir beim letzten Mal schon vertagen müssen, denn der war nämlich bei Viktoria Köln unterwegs, unser Investigativflieger. Aber aus Zeitgründen würde ich sagen, schieben wir einfach den Fuckert der Woche nochmal bis nach die Länderspielpause. Das Ding bleibt frisch, freut euch da schon mal drauf. Ne? Kleiner Einschaltimpuls, in der nächsten Folge dann wieder frische Ware von unserem Paul Ronsheimer von 4:3. aber wir können natürlich trotzdem über Said El Mala sprechen, der nächste Drittligaspieler, der zum Nationalspieler wurde. Ja, Mensch, wenn das doch einer aus dieser Runde schon vorhergesagt hätte.
Wahnsinn. Ich dachte, jetzt drückst du den Kopf. Also wir haben alle so oft Viktoria Köln gesehen und Said El Mala, dass dieser Hot Take, den ich ja gemacht habe, ist ja auch Glück, aber auch klar, du kennst Kwasniok, den kennen wir seit Saarbrücken, du kennst Said El Mala, den kennen wir mit all seinen Fähigkeiten und wenn du da eins und eins zusammenzählst und dann insgesamt auch noch für den FC alles gut läuft, dann weißt du, das kann was werden. Dass es jetzt schon was wird, Hut ab. Für mich ist klar, wenn du dann zur WM fährst, hast du 26 Mann im Kader, dann hast du deine Startelf, dann hast du deine so festen 15, sage ich mal. Und der Rest spielt ja oft eh nicht. Beziehungsweise, da musst du dir dann überlegen, wer hält die Klappe, wer ist vielleicht gut so als fürs Team und wen könnte ich in der 80. reinwerfen, wo dann noch was passiert. Und dann komme ich schnell auf Said El Mala und fertig aus.
Bin ich bei dir. Also in der Form ist er auf jeden Fall eine Bereicherung für die Nationalelf und Nagelsmann steht ja genau auf diese Einwechselspieler auch. Das hat er ja schon bei der EM gemacht. Und was ich beeindruckend fand, ist, hab nochmal geschaut, wann hat er eigentlich debütiert in der dritten Liga? Zwischen Debüt dritte Liga, also Profi-Debüt und Nominierung Nationalmannschaft, 622 Tage. Also gefühlt so anderthalb Jahre.
Und das, was
ich finde, das geht schon sehr, sehr schnell, ne?
Das, was Said El Mala ausmacht, das hat Vincent Kompany neulich mal ganz gut beschrieben. Vor dem Pokalspiel der Bayern in Köln hat er gesagt, der El Mala, der kommt mit wahnsinnig viel Geschwindigkeit in die Aktion und macht dann mit der gleichen Geschwindigkeit, sogar noch ein bisschen mit mehr Geschwindigkeit, einfach die Aktion weiter. Und dieses Tempo dazu, dann diese Kaltschnäuzigkeit beziehungsweise diesen Mut, den er da mitbringt, macht ihn schon zu einem herausragenden Spieler. Ich bin allerdings, wenn man jetzt in den Kontext Nationalmannschaft geht, ein bisschen vorsichtig, weil es ist super für ihn, ich freue mich da mega, weil wir lieben den alles Said El Mala und ich fahre auch gerne den Hype-Train.
Ich würde mir direkt das Trikot holen, sorry.
Ich fahre auch hier in Köln gerne den Hype-Train mit und war jetzt auch im Stadion neulich gegen den HSV, alles ist El Mala verrückt und dann macht er noch das Tor und dann gibt es ja diesen Song
und der?
Na,
der ist auch total falsch.
Said El Mala.
Der Song ist falsch? El Mala heißt der doch, nicht El Mala.
Ja gut, aber du musst...
Ja, sorry, das geht doch.
Ja.
Also, das ist auch zu verstehen, aber...
Pass auf, nein, ich war noch nicht fertig. Ich finde es natürlich, du musst natürlich gucken, wen hast du dafür nicht mitgenommen? Ich glaube, einem Maxi Bayer zum Beispiel, dem schadet das mehr, nicht nominiert zu sein, als es dem El Mala hilft, jetzt dabei zu sein.
Ja, dann nimm ihn mit für Leroy Sané zum Beispiel.
Oder nimm alle mit. Ja. Nimm 30. Na, es ist immer super schwer, aber dann sind wir wieder bei dir. Du musst natürlich genau gucken, wie passen die vom Charakter auch in die Mannschaft. Und deswegen ist vielleicht auch dann eine Entscheidung mal gegen Angelo Stiller gefallen.
Ja, das verstehe ich allerdings auch nicht. Aber wir sind ja kein Nationalmannschaftspodcast, aber was ich nur sagen will, ist noch nicht.
Noch nicht.
Guck dir Spanien an, guck dir Frankreich an, guck dir führende Nationen an im Weltfußball. Und dann guck dir an, was die Altersstruktur ist in dieser Mannschaft. Wo dann gesagt wird, der ist jetzt übrigens nicht nur nominiert, sondern der ist auch Stammspieler. Dann siehst du, da sind viele auch 16, die sind auch 17 und sowas. Und in Deutschland, was machen wir dann? Der ist doch erst 17, der ist doch erst 19, der hat doch erst 300 Minuten gespielt und so weiter und so fort. Wir kommen gleich immer wieder in so einen Sorgemodus.
In die Skepsis.
Ja, in die Skepsis rein. Hört doch auf mit der Scheiße. Der, entweder gibt es gut oder schlecht und El Mala ist gut und er tut auch gut und du musst einen Kader für eine Weltmeisterschaft musst du jetzt anfangen zu überlegen. Und El Mala mit seinen Fähigkeiten und vor allen Dingen mit der Fähigkeit reinzukommen und ein Spiel zu verändern, ist ein perfektes Puzzlestück. Egal wie alt er ist, egal wie viele Minuten der hat. Und in Deutschland geht mir das so dermaßen auf den Sack, dass wir immer den Zeigefinger heben. Aber was? Aber wie? Aber wo? Aber darf er? Aber ist er? Und ist er zu alt? Ist er zu jung? Ist er zu Dings? Ist er zu das? Ja, aber Manuel Neuer darf zurückkommen mit 900 Jahren und so weiter und so fort. Na, also, Freunde.
Kindorf ist auch nicht schlecht.
Ah, Mika Schröers, Conor Noss,
Martin Mennel.
So, und jetzt muss wirklich mal Schluss sein.
Jetzt gucken wir nochmal ganz schnell nach vorne. Kleiner Ausblick, es ist jetzt Länderspielpause, auch für uns dann eine Pause. Ne? Wir werden eine Woche aussetzen.
Und deswegen ja die längere Folge.
Deswegen, ne? Genau. Wir teilen die in zwei und machen den zweiten Teil dann nächste Woche. Landespokal ist natürlich aber trotzdem, da sind sehr viele Teams mit dabei. Wir haben eben schon von Andreas Vogelsammer gehört, dass auch Hansa Rostock da ja ran muss. Und deswegen ist ja für die Drittligisten dann häufig keine Pause, wobei sie natürlich häufig auch Gegner haben. Da kannst du dann auch mal mit der B11 ran.
Es sind noch 14 Teams dabei, aber 11 werden jetzt spielen. In der Länderspielpause und unter anderem haben wir das Duell Ingolstadt gegen Regensburg, also ein Drittliga-Duell.
Wahnsinn. Sehr schön.
Alles weitere dann bei den Kollegen vom MDR und Co.
Und danach dann wieder dritte Liga, wir haben ein paar Partien schon genannt. Es geht dann los an dem Freitag wieder mit Duisburg bei der TSG Hoffenheim. Mhm. Und dann haben wir Ulm in Havelse, das Kellerduell und dann eben diese tollen Spiele. Die Löwen gegen Saarbrücken und Essen gegen Cottbus.
Da bin ich. Wer ist da noch?
Du bist bei Essen gegen Cottbus? Ja. Nee, ich bin freitags schon in Hoffenheim.
Ja, dann muss gut sein.
Ja. Ja, und dann sind wir am Ende angelangt. Es verabschieden sich die reine Seele von 4:3.
Und wir beide.
Und wir beide, Mensch. Was machen wir denn jetzt noch, um uns reinzuwaschen?
Keine Ahnung, aber wer jetzt noch dabei ist, da muss ich sagen, Respekt.
Chateau.
Der Code ist Lebkuchen. Schickt ihn mir per Instagram und ich schicke euch ein Autogramm von Yannick Bakic zu.
Oh Gott, rufst du mich nächste Woche an.
Code Lebkuchen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Empfiehlt uns übrigens gerne mal weiter. Jetzt über die Länderspielpause wollen wir ein paar neue Leute dazu gewinnen. Da würden wir uns freuen, wenn ihr einfach ein bisschen Werbung für uns macht, damit wir wachsen. Wir werden es euch zurückzahlen mit
Liebe,
mit Zuverlässigkeit.
Ja. Denn hier ist Liebe keine Einbahnstraße, wie im Saarland.
Auf Wiedersehen.
Schöne Woche euch. Ciao.
Liebe ist keine Einbahnstraße. Da müssen wir jetzt ein Lied komponieren. Ne? So. Habt ihr die Haftbefehl-Doku gesehen?
Natürlich.
Wahnsinn, oder?
Richtig gut, ja.
Logisch.
Direkt mal das Album von Reinhard May gekauft.
Das wäre übrigens ein gutes Intro.
Wissen, wer der Babo ist?
Ja.
Du bist es ja nicht. Na, du bist ja eine reine Seele. Ja.
Getränk in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch.
4:3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
United.